Andreas, wir müssen mal über Finanzen reden.
Oh, Finanzen, Geld, ja. Ist immer gut.
Ja, genau. Wir haben jetzt schon ein paar Folgen gemacht.
Oh ja.
Und wir waren ja auch, also wir waren unterwegs, ne? Wir sind gefahren zu den Leuten, wir haben teilweise...
Nürnberg waren wir.
Genau, Nürnberg zum Beispiel, wir haben natürlich auch Equipment hier, was wir entsprechend bezahlt haben und Leute so Sachen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal vielleicht so eine kleine Patreon-Geschichte, das soll in sein.
Ja? Ja, das ist ja ganz der neue heiße Scheiße.
Genau, alle machen jetzt Patreon, wir machen jetzt auch mal Patreon.
Ja.
Und zwar funktioniert das Ganze so, ihr könnt da auf credits-podcast.de/support gehen und dann landet ihr auf unserer Patreon-Seite und da könnt ihr uns mit einem beliebigen Betrag unterstützen, einfach damit wir diese Arbeit, wie wir sie bisher gemacht haben, so weitermachen können. Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen weiter reisen können, vielleicht mal einen Gast irgendwie ein bisschen von weit außerhalb oder sowas. Und ihr könnt uns natürlich mit jedem Betrag unterstützen, der für euch machbar oder das euch wert ist, aber wir haben uns so als kleinen Belohnung haben wir uns überlegt, dass alle, die $2 oder mehr uns geben, die kriegen dann die Möglichkeit für die Gäste der jeweils nächsten Interviews, dass sie Fragen an die einreichen können und die würden wir den Gästen dann auch stellen. Ja, also so eine kleine Möglichkeit von euch, dass ihr ein bisschen euch direkter beteiligen könnt gegen kleinen Umkostenbeitrag und dann würden wir das Ganze so machen. Aber wie gesagt, wir freuen uns über jede Unterstützung, egal in welcher Höhe, denn das hilft uns natürlich generell.
Ja, und jetzt, wenn wir gerade so über Geld reden, das bringt uns zu unserem nächsten Gast.
Genau.
Weil die ist nämlich dafür verantwortlich, dass die Filme finanziert werden. Also die sorgt dafür, dass das Geld reinkommt. Für die Finanzierung der Filme.
Genau, ja. Die ist die Frau, die sich mit Geld sehr gut auskennt.
Das ist eine Produzentin, eine sehr junge Produzentin. Sie ist 23 Jahre alt, heißt Saskia Hahn. Und ich habe sie kennengelernt während dem Screening von einem ihrer Kurzfilme. Das war Ionela. So habe ich sie dann auch angesprochen. Hey, magst du nicht mitmachen? Und sie hat da zugestimmt. Ja. Und was haben wir noch so über sie zu erzählen?
Genau, sie hat noch einen anderen Kurzfilm gemacht, der jetzt auch gerade hier in München wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist, nämlich In Our Country. Da wird sie euch auf jeden Fall dann im Interview nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das war ihre Abschlussarbeit von der Uni, an der sie studiert hat. Und da
an der Makromedia, um genau zu sein.
Genau, und da ging es dann, gab es Förderung von BL und vom Bayerischen Filmförderung und so weiter. Und es war alles relativ erfolgreich und ist gut gelaufen. Und jetzt ist sie aber tatsächlich in der Werbung und macht so für namhafte Firmen Werbeclips, also vielleicht habt ihr sogar schon mal was von ihr gesehen, ohne es zu wissen. Genau, aber sie wird jetzt uns erstmal, glaube ich, erzählen viel über die ganze Filmgeschichte und
wie das Arbeit als Produzent, was machen die eigentlich?
Genau, wenn euch das schon mal interessiert hat, dranbleiben.
Viel Spaß. Dann fangen wir an. Also, eigentlich wolltest du ja Regie studieren, aber jetzt bist du bei Produktion gelandet. Wie kam das?
Also ich habe auch Regie studiert. Ich bin fertig geworden vor anderthalb Jahren. Ich bin dafür extra nach München gezogen und habe aber während dem Studium gemerkt, dass mich Produktion viel eher begeistert. Also ich habe den ersten Film als Regisseurin gemacht und relativ schnell festgestellt, dass es da nicht ausreicht bei mir. Also ich habe als jüngste Studentin angefangen an der Makromedia, habe davor auch direkt nach dem Abi direkt angefangen zu studieren, habe keine Praxiserfahrung gesammelt und hatte das meinen Kommilitonen, also die hatten mir einiges voraus und es war ein bisschen blöd und das hat mich selber aufgeregt. Und dann bin ich unfreiwillig eigentlich zur Produktion, unfreiwillig, weil ich mir immer dachte, Produktion besteht nur aus Excel-Tabellen und Verträgen und muss wahnsinnig langweilig sein. Und dann ist die Produktionsleiterin bei einem Projekt einer Kommilitonin abgesprungen und die haben gesagt, wir wollen den Film aber unbedingt drehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Und dann hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir ab da gedacht, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Regie führen, ich möchte gerne bei der Produktion bleiben. Habe aber nicht das Studienfach gewechselt. Das wäre nämlich möglich gewesen an der Hochschule, also innerhalb des Studiengangs, der nennt sich Film und Fernsehen, da einfach nochmal in eine andere Richtung zu gehen. Das wollte ich aber nicht, weil ich die Regievorlesung eigentlich ganz cool fand. Wir haben ganz viel Schauspielführung gelernt und Bildgestaltung. Und die von den Produktionern, die fand ich irgendwie nicht so cool. Die haben nämlich ganz viel BWL lernen müssen und Bilanzierung. Das klang für mich irgendwie langweiliger. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt irgendwie so die Vorlesungen, die mir taugen, schuster mir die so ein bisschen selbst zusammen, habe mir auch von den Produktionern dann Marketing zum Beispiel noch gegönnt und bin dann so meinen Abschluss gemacht. Ich denke, das war auch die richtige Entscheidung.
meine, du hast dich ja relativ früh für die Branche entschieden. War das wirklich von vornherein klar, ich möchte in Film, Fernsehen für dich?
Also mir war recht schnell klar, dass ich Geschichten erzählen möchte. Ich habe ganz früh angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, später hunderte von Seiten, Romanseiten über Drachen. Bin dann in Schauspielkurse, also habe auch Schultheater gespielt. Ich habe später eine Kamera geschenkt bekommen und irgendwie hat alles so dann zur Regie geführt. Also weil ich dachte, Regie ist das einzig Wahre, das, was all diese Wünsche, meine berufliche Zukunft irgendwie so in sich zusammenführt. Und
ja, und gab es denn irgendeinen Punkt in deinem Studium, wo du gesagt hast, Regie ist jetzt nichts für dich? War es denn irgendwie ein...
Also ziemlich schnell nach dem ersten Film tatsächlich. Also es waren schon die Drehtage selbst waren sehr anstrengend, weil ich einfach gemerkt habe, man braucht da eine sehr natürliche Durchsetzungskraft auch und braucht da natürlich auch Wissen und praktische Erfahrung und das war nicht vorhanden. Und dann bin ich auch sehr streng mit mir ins Gericht gegangen tatsächlich. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein, da will ich auch nicht noch mehr Zeit verlieren. Ich guck mal, gibt es nicht irgendwas, was mir besser taugt.
Aber sagst du Durchsetzungskraft? Als Produzentin braucht man auch...
Doch, auch.
Die auch gerade ist.
Ja. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall braucht man mindestens genauso sehr. Ich meine einfach damit, ich stand am Set, hatte keine praktische Erfahrung und hatte mir auch nicht nach dem Studium die Zeit genommen, um da irgendwie hinzufinden, sondern wollte wirklich direkt nach dem Studium, ich hab die Schule überhaupt nicht gemocht. Ich habe in der Schule ganz viel lernen müssen, wo ich nicht verstanden habe, wie soll mich das da hinbringen, wo ich hin möchte, vor allem, weil ich das schon recht früh wusste. Und war dann einfach froh, dass die Schule endlich vorbei war und wollte unbedingt studieren. Und hab dann auf einmal festgestellt, hups, das, was ich mir da irgendwie ausgemalt habe, das klappt nicht, weil ich das irgendwie nicht kann. Und dann habe ich ein paar Monate gebraucht und ein paar Drehtage mehr und habe dann erst festgestellt durch dieses neue Projekt, dass mir Produktion ganz gut liegt und dass ich da vielleicht viel eher mich einbringen kann, ohne dass ich irgendwie versuchen muss, auf Ach und Krach dafür Stimmung oder Autorität zu sorgen, sondern dass das irgendwie mit der Zeit kommt und dass das viel besser läuft.
Das klingt jetzt aber für mich irgendwie ein bisschen so, du hast so gesagt, ja, ich habe Regie studiert, dann bin ich bei diesem Projekt eingesprungen und habe mal schnell Produzentin gemacht. Das klingt für mich jetzt so, ich habe Schreiner studiert und dann habe ich mal schnell Fliesenleger gemacht. Also das sind doch zwei verschiedene Berufe. Wieso machst du einfach mal, ja, ich mache hier die Produzentin? Das kann man ja nicht einfach mal so.
Es sind nicht zwei komplett unterschiedliche Berufe. Es gibt viele Produzenten, die die BWL studiert haben und so von dieser wirtschaftlichen Richtung kommen. Und dann gibt es aber auch viele Produzenten, die zuvor Regie gemacht haben. Und ich finde, es ist auch, es ist ein großer Vorteil eigentlich auch, dass ich davor Regie studiert habe, weil ich immer nach kreativen Ansätzen auch suche. Und ich denke zum Beispiel, dass einen guten Produzenten auszeichnet, dass er sich für das kreative Form dahinter begeistern kann. Also, dass er weiß, was einen guten Stoff ausmacht, wie ein Drehbuch geschrieben sein muss, welcher Stoff verfilmt werden sollte und dass er vielleicht auch versteht, was welche Kamera kann und warum ich genauso viel Geld eben für diese Kamera in die Hand nehmen muss und warum nicht für die andere, die günstiger ist. Also dass er sich auch auf Bildgestaltungsebene auskennt. Und insofern, es ist auf jeden Fall ein Gewinn zu sagen, man hat irgendwie einen Ansatz in der Regie gefunden und kann den in die Produktion mit reinbringen, denke ich. Also ich... Für mich nicht zwei komplett unterschiedliche Sachen, gar nicht.
Also kann man praktisch so sagen, es ist, wenn ich jetzt halt ein BWLer bin, dann kann ich das wahrscheinlich nicht so gut, weil ich halt dann nur die Zahlen sehe, aber mir das Wissen fehlt, die Zahlen auch vielleicht ein bisschen sinnvoll umzusetzen, wie du jetzt gerade gesagt hast, eine andere Kamera oder sowas.
Das kommt mit Sicherheit auch mit der Zeit. Wenn ich dann ein paar Drehs gemacht habe, weiß ich.
Gut, aber dann habe ich es ja dadurch gelernt.
Genau.
Ne? Ja.
Und bei mir war es aber genauso, mir hat diese wirtschaftliche Richtung wiederum gefehlt.
Ah, okay.
Und das kam bei mir auch mit der Erfahrung, mit der Zeit so.
Okay. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, wie war das? Produzenten ist nicht nur Excel. Was ist es denn jetzt? Also du musst vielleicht ja einigen erstmal sagen, was machst du überhaupt? Bist du einfach nur so eine Art Geldverwalter oder steckt da ein bisschen mehr dahinter?
Ein bisschen mehr steckt noch dahinter. Und es ist auch ganz stark abhängig davon, wie groß die Projekte sind und um was für Projekte es sich handelt. Also wir sprechen jetzt, glaube ich, bisher nur von Film. Beim Film geht es darum, dass ein Produzent, der trägt einfach die wirtschaftliche, die organisatorische, die technische und zum Teil auch die kreative Hauptverantwortung am Projekt. Also er ist die Person, die das Team auch zusammenstellt. Er ist von Stunde null an dabei und auch bis zur Fertigstellung und darüber hinaus bis zum Verleihvertrieb.
Ja, und beim Film auch dementsprechend auch das Geld organisiert.
Genau.
Und wo kriegst du, also hast du reiche Eltern oder wo kommt das Geld her?
das Geld kommt, also jetzt bei meinen letzten Produktionen, jetzt insbesondere bei unserem Abschlussfilm, der wurde ganz gut finanziell unterstützt.
Das war da Our kam, Country, ne?
Genau. Ja. Da kam ein wesentlicher Teil über die Filmförderung. Das ist ganz cool, dass wir ein Filmförderungssystem in Deutschland haben. Und dann hatten wir noch eine Senderkooperation dabei, ein paar kleine Organisationen, weil es ein Thema ist. Ich glaube, ihr wollt später auch noch über den bisschen mehr sprechen. Dann würde ich an der Stelle jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber sie auch angeboten, mit Organisationen wie Brot für die Welt zusammenzuarbeiten. Und da kam finanzielle Unterstützung dann auch.
Ich würde noch mal gerne mal erstmal wieder in Richtung Ausbildung, jedenfalls Studium. Du hast auf der Makrometer studiert. Warum hast du dich am Anfang für diese, ja, man kann sagen,
diese Art von Hochschule.
Private Hochschule, darauf wollte ich gerade hinaus. Private Hochschule, warum hast du dich entschieden?
Ich wollte eigentlich nicht auf die Makromedia. Ich... Noch sowas, was ich eigentlich nicht wollte.
Wolltest viel nicht, ja.
Wollte einiges nicht, wie es dann gekommen ist. Ich wollte tatsächlich nach Ludwigsburg und die setzten aber 12 oder 24 Monate Praktikum voraus. Ich weiß nicht mehr ganz. Und praktische Erfahrung oder Praktika. Und die hatte ich nicht und habe dann nach der Schule versucht, ein Praktikum zu bekommen. Hab mich unter anderem bei einem Verleih in Berlin vorgestellt, die fand ich super, die wollten mich dann aber nicht, weil ich ihnen zu jung war und zu unerfahren, da hatten sie auch recht. Und hab dann in München tatsächlich auch Praktika angeboten bekommen, die ich dann aber nicht annehmen wollte, weil das für zum Teil Reality-TV-Formate waren, wo ich einfach gesagt habe, also das Praktikum soll ja auch dazu dienen, dass ich dahin finde, wo ich später hin möchte, beruflich. Und das ist es nicht, also das konnte ich damals ausschließen, das ist Fernsehen, das ich nicht mitgestalten möchte. Und hatte dann aber auch nicht die Lust, noch viel länger zu suchen und habe gesagt, ich möchte jetzt einfach nach all diesen Schuljahren, möchte ich jetzt endlich damit loslegen, das zu machen, was ich schon immer machen wollte. Und die Makromedia nimmt mich. Die haben natürlich auch nicht so viel Auswahl, was die Studenten angeht, weil sie privat sind. Und dann hatte ich zum Glück Eltern, die das auch mitgemacht haben.
Okay. Ist im Nachhinein betrachtet, würdest du dich immer noch für die Makromedia entscheiden?
Nee.
Warum?
Also die Makromedia hat viele tolle Seiten und auch viele nicht so tolle Seiten. Was ich beispielsweise nicht gut fand an der Hochschule ist, dass sie ihren Fokus nicht auf den Fernsehen gelegt hat, sondern auf Medien ganz generell. Also da kann man ganz viel andere Sachen noch studieren, zum Beispiel Journalismus und Mediengestaltung und Kommunikationsdesign. Und der Film- und Fernsehstudiengang, der wirft halt im Vergleich zu den anderen Studiengängen nichts ab für die Hochschulleitung. Weil es eben nicht reicht, wenn ich Filmemacher in eine Vorlesung setze und einen Professor bezahle, dass er sie unterrichtet, sondern weil ich teure Technik anschaffen muss, auch Technik, die kaputt geht und auch einen Wagen brauche, in dem die Technik rumgefahren werden kann und all diese Punkte, die für, ich weiß nicht, Kommunikationsdesigner, die einfach nur Vorlesungen bekommen, die vielleicht für die dann nicht anfallen. Und da hat die Hochschule dann auch nicht das Verständnis dafür gehabt, dass vielleicht noch mehr Geld investiert werden muss, auch in die Herstellung der Filme. Das reicht natürlich nicht, wenn ich Personen habe und Equipment, also eine Kamera und die Person, die sie trägt, sondern ich brauche natürlich auch noch Geld, um Filme zu machen. Filme machen ist immer teuer und Kurzfilme machen ist auch teuer. Und das hat dann dazu geführt, dass du als Student auch ab und an in die eigene, eigentlich nicht nur ab und an, sondern immer auch in die eigene Tasche fassen musstest. Und das war nur ein Punkt, was wir nicht so ganz verstanden haben. Wir haben uns natürlich die Studenten und die Projekte der HFF im Vergleich, die sitzen ja auch in München, angeguckt, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten finanzielle von der Hochschule gegeben und die können in ganz anderen Rahmen Filme produzieren. Das wollten wir natürlich auch ganz gerne. Und dann kommt dazu, eben weil die Hochschule nicht diesen Fokus auf Film und Fernsehen hat, dass ihr auch viele Kontakte in die Branche fehlen. Also viele sind da, aber viele eben auch nicht. Und sie ist jetzt auch nicht so vertreten auf Empfängen oder auf Festivals, wie das andere Hochschulen sind. Gab aber auch viele positive Seiten. Also die Professoren zum Beispiel, finde ich, spreche ich sehr gerne, weil die uns sehr gut vorbereitet haben auf die Welt nach dem Studium, weil das Menschen waren, die sehr viel Leidenschaft haben fürs Filmemachen und eine Leidenschaft fürs Unterrichten und da einfach immer erreichbar sind. Also die kann man, da gab es Professoren, die haben die ihre private Handynummer gegeben und gesagt, ruf mich im Urlaub an, wenn die Hütte brennt. So.
Das ist cool.
Das ist cool, ja.
Aber also da höre ich aber so ein bisschen, vielleicht kommt da ja dann dein Interesse her, weil du ja dann im Studium sozusagen dir schon überlegen musstest, wie finanziere ich denn die Filme? Beziehungsweise, wenn man es mal zynisch formuliert, dass man in die eigene Tasche greifen muss, ist ja auch schon fast schon eine Vorbereitung aufs Leben, weil das ist ja das Problem von den meisten ja eigentlich. Also gerade in Deutschland, dass die sagen, ja, ich habe da diese Idee, aber ich habe überhaupt kein Geld und dann weiß man nicht so genau, ja, wo soll man denn eigentlich hin? Und eigentlich wärst du jetzt ja zum Beispiel eine Person, wo man sagen könnte, an dich kann man sich wenden. Und du würdest ja dann theoretisch, zumindest wenn dir das Projekt gefällt, nehme ich jetzt mal an, dann auch sagen, ich würde mich jetzt kümmern um.
Aber heißt kümmern heißt nicht, ich fasse meine eigene Tasche.
Nein, natürlich nicht.
Genau, kümmern klar. Heißt, ich schaue, dass wir Filmförderung genau. Und andere Möglichkeiten bekommen.
Genau, aber hast du jetzt, also ist es wirklich so, weil du dann jetzt schon Sachen produziert hast und du einfach schon Leute kennst und Kontakte und sowas, ist das dann in Anführungszeichen schon alles, um jetzt nur mal diesen Kontakt an sich aufzubauen? Ich rede jetzt mal nur nicht von der ganzen Management-Geschichte, die dahinter steckt, weil dann, sonst würde ich ja sagen, warum kriegen das dann oft so Filmschaffende selber nicht hin? So, dass die kennen ja auch Leute. Warum gibt es so viele Projekte, wo die dann immer sagen, ja, aber wir haben das Geld nicht dafür?
Die wissen vielleicht wenig Bescheid über Fördermöglichkeiten in Deutschland, könnte ich mir vorstellen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Das muss nicht unbedingt die Filmförderung sein. Also du meinst, dass jemand Kontakte hat, aber nicht weiß, was er damit anfangen soll, oder?
So ungefähr, ja. Oder also ich frage mich, was kannst du mehr jetzt? Wie gesagt, ohne jetzt die Managementgeschichte dahinter, sondern rein nur von, wenn du brauchst das Geld, ja. Wir können es ja auch mal durchspielen. Also ich habe ein Drehbuch geschrieben, komme ich zu dir und sage, hey, guck mal hier. Und du sagst, Drehbuch, boah, ist ja toll, ja. ich würde es gerne produzieren, ich würde es machen so. Ja, und jetzt, so wo kriegst du denn jetzt Geld her irgendwie?
Also jedes Drehbuch bringt Möglichkeiten für Förderung. Es gibt zum Beispiel, wenn ich lese, das ist ein Drehbuch, das sich an eine junge Zielgruppe richtet, dann gibt es Fördereinrichtungen, die nochmal speziell Filme unterstützen, die eine junge Zielgruppe erreichen möchte. Das sind vielleicht viele Punkte. Also ich kann ein Drehbuch lesen und würde mal da behaupten, dass ich danach entscheiden kann, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Das können bestimmt nicht alle, die das nicht gelernt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Also da fängt es vielleicht an. Und dann geht's los mit Fördereinreichungen. Dafür braucht man ganz viel Vorbereitung, also eine Kalkulation braucht man, braucht einen Finanzierungsplan,
okay.
Man braucht auch einen Cashflow-Plan, also man muss sich auch Gedanken machen, wann kommt das Geld, also wie flüssig bin ich, wann muss ich Geld bekommen, um arbeiten zu können, wann muss ich wen auszahlen. Es geht weiter über Letter of Intents, die man auch gerne einreicht. Da sammelt man Unterschriften von Personen von anderen Filmschaffenden, die sich verpflichten, also jetzt erstmal nicht vertraglich binden, aber quasi Interesse äußern, dass sie an diesem Projekt mitwirken möchten. Also wir haben das zum Beispiel bei unserem Abschlussfilm, hat das mit Sicherheit auch zu der Förderentscheidung beigetragen. Wir haben uns von vielen bekannten Filmemachern, beispielsweise von Kamerafrauen, Szenenbildnern, Choreografen von Das Wunder von Bern und von Die wilden Kerlen, haben wir uns alles LOIs eingeholt und haben quasi gesagt, hey, ihr lieber FFF, das war unsere Fördereinrichtung, guckt mal, da gibt's ganz viele tolle professionelle Leute, die finden cool, was wir da machen und die würden uns schon mal unterstützen. Das zählt mit rein zu einer Fördereinreichung beispielsweise. Dann brauche ich natürlich ein Team, ich muss Schauspielervorschläge mitbringen.
Ja, also das heißt, was ich gerade so flapsig gesagt habe, das Management mal weggelassen, das ist genau der Punkt, das kann man nicht weglassen, weil sonst hat man diese Möglichkeiten so nicht.
Also, wenn ich kann an Geld kommen möchte, nicht.
Ja, genau,
also ich muss natürlich wissen, was mein Film kostet. Ich kann nicht sagen, hallo, ich brauche Geld. Ich habe ein Drehbuch und ich brauche Geld. Ja. Dann sagen die, okay, wie viel Geld brauchen Sie? Dann sage ich, weiß ich
ganz
nicht,
viel.
Kann ich kalkulieren. Das geht natürlich
ja,
nicht.
Ja, das stimmt schon.
Also insofern kommt man halt doch nicht um Excel drumrum.
Ja, okay.
Also, das bedeutet, du liest ein Drehbuch und sagst, okay, das ist jetzt so eine Außenszene, da braucht man diese Kamera, das wird mir noch diese Technik brauchen und dann noch die Crew wird ungefähr so groß sein, wir haben so viele Schauspieler. Dieser Drehtag wird jetzt so über den Daumen so und so viel Euro kosten.
Genau, also ich überlege mir das nicht, sondern ich arbeite tatsächlich durch eine Excel-Tabelle durch.
Ja, okay, natürlich, der nächste Schritt ist dann die Excel-Tabelle. Ja.
Genau, also man kann es grob abschätzen, aber tatsächlich kommt am Ende dann doch nochmal was ganz anderes aus, als man sich am Anfang irgendwie ausgedacht hatte. Und das funktioniert aber auch nur in ganz enger Absprache mit der Regie, weil ich kann natürlich ganz unterschiedlich inszenieren. Ich kann beim Wasserfall um die Ecke irgendwie drehen oder halt bei den Niagara-Fällen, was weiß ich. Also
ja,
da muss natürlich die Regie auch viel mitsprechen, was denn Sinn macht für sie und wo sie hin möchte.
Genau, da wollte ich nochmal kurz drauf, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Moment. Fiese Frage. Hast du schon beim Projekt dich total verschätzt?
Also du meinst, verschätzen, also solange ich mich verschätze, bevor ich es kalkuliere, ist es ja in Ordnung.
Nee, ich meine schon am Ende so, rote Zahlen.
Zum Glück nicht.
Okay,
aber das passiert ja wahnsinnig oft, genau, und das passiert sehr oft, vor allem bei studentischen Filmen.
Ja, das denke ich mir. Ja.
Also das war auch einer der Gründe, warum die Hochschule bei uns, wir waren dann der erste Jahrgang, bei dem sie gesagt hat, wir sind jetzt raus aus der Produktion. In der Regel werden Hochschulfilme hergestellt und die Hochschule fungiert als, agiert als Produzent und die Studenten, also die Produzenten oder Regisseure als Co-Produzenten. Und bei uns war das dann der erste Jahrgang, mit dem sie gesagt haben, wir machen das ab sofort nicht mehr. Das kann zu viel nach hinten losgehen, das kann zu schief laufen für uns und dann stehen wir in der Verantwortung. Und jetzt macht ihr das mal so. Okay. Und da überlegst du dir dann auch noch zweimal, ob du dich am Ende verrechnen darfst oder nicht.
Okay, verstehe, ja. Aber also ich weiß nicht, die zwei Filme jetzt, die du zuletzt gemacht hast, die sind alle komplett aus öffentlichen Fördermitteln gemacht oder gab es da auch andere weitere? Also irgendwelche Sponsoren, Product Placement, irgendwas in die Richtung?
Gab es nicht, weil die so gemacht sind, dass sie auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so heißt das, dass sie da auch ausgestrahlt werden können.
Okay, das geht nicht, wenn,
das Product, geht nicht, Placement, wenn Product Placement der Fall ist.
Okay. Also In Our Country, da war ja auch der Bayerische Rundfunk dabei, wie ich sehe.
Genau, die waren auch als Co-Produzent, waren die beteiligt, die haben nicht gekauft, sondern also die haben nicht im Nachhinein gekauft, sondern haben da von vornherein irgendwie mitgemischt.
Okay.
Die achten auch schon sehr stark darauf, woher die Summen kommen und dass Product Placement nicht ermöglicht wird, keine Schleichwerbung etc.
Aber wenn man jetzt so fragt, also ich meine, das sind beides Filme, die sehen nicht aus wie jetzt vielleicht so manch anderer deutscher Film, wo man so sagt, naja, da sehe ich aber sofort, das war ein deutscher Film, weil der sieht halt irgendwie, ne, so. Also die sehen,
Dankeschön.
Ja,
das ist ein großes Kompliment.
Nee, muss man wirklich sagen, die sehen gut aus und trotzdem sind es jetzt ja Kurzfilme, das heißt, budgettechnisch ist das jetzt ja weit entfernt von irgendwie so einem riesen, nennen wir es mal Blockbuster oder irgendwie sowas. Da vermute ich jetzt mal, da komme ich auch mit allen deutschen Filmförderfonds nicht hin, dass ich wirklich so einen großen Film machen kann. Oder doch? Also vielleicht liege ich da ja falsch.
Wie in Hollywood meinst du?
Ja, muss jetzt nicht immer Hollywood als Standard, aber halt wirklich einen 90 Minuten oder sagen wir 2 Stunden Film, wo Sachen explodieren, wo halt wirklich Geld weg, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Luft
brennt.
Fliegt. Ja, wo man teure Kameras hat, wo man auch einen Schauspieler, vielleicht so jemanden wie Til Schweiger oder so, ja, der einfach viel Geld kostet, nicht jetzt...
Wow, Til Schweiger.
Naja, ich habe überlegt, wer in Deutschland viel Geld kostet.
Ich glaube, Elias Mbarek ist auch ganz hoch.
Ja, naja, der ist jetzt auch nicht viel... Egal, also, was ich hinaus wollte. So, kann ich sowas überhaupt mit reiner Filmförderung erreichen oder muss man da ganz klar sagen, ab da braucht man dann andere finanzielle Quellen?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht.
Okay.
Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Aber es wird auf jeden Fall nicht mit einer Filmförderung reichen, aber das macht auch keiner. Also
ja,
Langfilme werden nicht
das
nur von...
Das hast du ja nicht mal du bei deinen Kurzfilmen jetzt. Ne? Das
genau,
ja
genau, noch nicht mal da, weil halt einfach mehr geht. Jedes Bundesland hat die eigene Förderung. Man guckt dann natürlich, dass man, wenn man in Bayern dreht, dann holt man sich hier vom FFF die Förderung. Dann sitzt der Produzent aber vielleicht nicht in Bayern, sondern in irgendeinem anderen Land. Ich weiß nicht, dann kann man nochmal von einem anderen Bundesland Förderung holen. Und so geht man da vor.
Wie ist das? Kann jeder, ich sag mal, Depp zu der Filmförderung gehen und sagen, hey, schau mal, ich möchte Film machen, gibt mir Geld.
Aber du brauchst Kalkulation, haben wir gelernt.
Ja, Kalkulation, aber gut, okay.
Ein bisschen mehr noch als Kalkulation.
Ja.
Aber ja.
Okay, merkt schon.
Jeder, also da muss man schon für Kriterien erfüllen.
Also jetzt im Fall vom FFF, da können nur die einreichen, also jetzt für Hochschulfilmförderung, können nur die Studenten der HFF einreichen oder die der Makromedia in Bayern.
Okay. Oh. Also es bedeutet, SAE sind schon mal draußen.
Genau.
SAE ist was?
SAE, da habe ich studiert.
Und
also auch eine Hochschule.
Ist auch eine private Hochschule.
Ah, okay.
Also das war auch lange Zeit tatsächlich nur die HFF, die da einreichen konnte. Und seit ein paar Jahren sind das auch die Makromedia-Studenten. Und
okay.
Da wird auch tatsächlich für die Hochschule selbst wird so eine Summe, so eine maximale Fördersumme festgelegt, bis zu wie viel die Studenten quasi einreichen können. Okay.
Aber das heißt, nur Studenten können sich bei der Filmförderung bewerben?
Um ihre Hochschulfilme zu fördern. Bei dem Punkt war ich gerade, genau.
Okay, ah, ja.
Und wenn es dann um Debütförderung geht, dann muss man auch an eine der beiden Hochschulen den Abschluss gemacht haben.
Ah, okay.
Aber ja.
Okay. Gibt es da weitere Bedingungen, die ganzen Filmförderfonds oder sowas an diese Förderung knüpfen? Du hast ja gerade kurz genannt, Filmförderfonds Bayern, das muss schon in Bayern gedreht werden, Crew muss aus Bayern kommen. Gibt es da noch weitere Dinge, wo Sie sagen, da wollen wir mitsprechen sogar?
Also Bedingungen fallen mir jetzt auf Anhieb tatsächlich keine weiteren ein. Es gibt natürlich, hängt natürlich vom Drehbuch ab, ob du gefördert wirst. Also nur weil du von einer der beiden Hochschulen bist, heißt das natürlich nicht, dass du die Filmförderung bekommst.
Ja.
Da musst du natürlich mit einem guten Drehbuch hin, weil schlechtes Drehbuch ist gleich schlechter Film und gutes Drehbuch ist immer noch nicht guter Film, aber es ist auf jeden Fall der richtige Anfang.
Kann mal werden.
Genau, man reicht das Drehbuch ein, man reicht über die LOIs ein, hatte ich gerade schon erzählt, die Kalkulation, noch ein paar andere Infos, die brauchen, auch Storyboards, Sachen zur Bildgestaltung, Visualisierungskonzepte und
Moodboards oder so.
Genau, also je mehr, desto besser so, dass es einfach möglichst umfangreich wird und die sich gut vorstellen können, wo es dann kreativ-künstlerisch hingehen darf.
Also mal kurz zur Erklärung, Moodboard bedeutet, das werden einfach Bilder aus anderen Filmen oder sogar Bilder, Grafiken oder sowas gezeigt, die die Stimmung von dem
Film die Stimmung von dem Künstler, von dem Film, der gefördert werden soll, quasi rüberbringen.
Genau.
Aber ganz kurz, eine Einschränkung wäre doch zum Beispiel Product Placement, oder? Also, dass die sagen, ja, du kannst die Förderung haben, aber dafür kannst du jetzt nicht einen Deal mit, weiß ich nicht, BMW machen, weil da 5 BMWs durchs Bild fahren oder sowas.
Ich weiß nicht, wie eng das die Filmförderung sieht tatsächlich.
Ach so,
also bei Senderkooperationen, bei öffentlich-rechtlichen auf jeden Fall, das ist ein großes Thema. Ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Problem ist, in so einem großen Rahmen wie jetzt hier. Wir fahren irgendwie mit 5 BMWs durchs Bild. Auch aus dem Grund, weil der Sender, also öffentlich-rechtliche Sender, auch in der Filmförderung vertreten sind.
Ja, aber ich wollte eigentlich noch was anderes hinaus. Ich wollte einfach noch wissen, ob die Filmförderfonds einfach noch irgendwie später noch eingreifen und sagen, ja, pass mal auf, das und das wollen wir aber irgendwie anders haben bei euch.
Eigentlich nicht. Also eigentlich wird da inhaltlich nicht, also nachdem der Film dann gefördert ist, kommuniziert man ab da vor allem mit der LFA, jetzt im Fall vom FFF Bayern, ganz viel mit der LFA, das ist die Landesförderanstalt, das ist quasi so die Bank vom FFF, die Abwicklung erfolgt dann über die und da geht es dann einfach um finanzielle Geschichten, da muss dann natürlich die Abrechnung vorgelegt werden, die Raten müssen rechtzeitig gestellt werden, solche Geschichten. Inhaltlich eingreifen, ich glaube, also bei uns war das nicht so. Ich glaube nicht, dass das bei anderen Projekten anders ist. Also ich denke, dass der FFF da nicht inhaltlich wirklich eingreift. Das heißt aber nicht, dass denen alles egal ist. Also ganz im Gegenteil. Ich bin auch großer Fan tatsächlich vom FFF. Wir hatten das Glück, mit einer ganz tollen Förderreferentin zu arbeiten, die uns dann im Nachhinein, die hat DVDs von uns geschickt bekommen, die uns auch sagte, ja, sie hätte sich den Film selber angeguckt und er hätte sie persönlich sehr bewegt. Und also man hat da immer einen Ansprechpartner, zu dem man auch persönlich vorbeikommen kann. Und auch die Damen und Herren von der LFA, die haben uns damals, das weiß ich noch, auf der Premiere in Hof haben die uns besucht. Und sind im Anschluss, also hat sich extra für uns in diesen Kurzfilmblock reingesetzt, der irgendwie 1,5 Stunden dauerte und sagten im Nachhinein, ja, der hätte ihnen so gut gefallen und haben dann Bilder mit uns gemacht, Social Media Kanäle aufgenommen, natürlich, Social Media überall und auf die Empfänge eingeladen. Das war richtig schön.
Okay. Und es ist auch nicht so, dass wenn der Film fertig ist, also der finale Cut, dass du mit zu denen nochmal hingehst und sagst, schaut euch das nochmal an, nehmt das ab. Das ist keine Abnahme von denen.
Es gibt eine Abnahme von denen, aber die ist hat formale Gründe. Also da geht es einfach darum, dass das HD, Bildformat etc., die Förderbedingungen sind, aber da wird nicht auf den Inhalt geachtet. Also es war in unserem Fall nicht so. Ich glaube nicht, dass es anders ist.
Aber jetzt, also rein hypothetisch, du gehst da hin und machst hier schöne Heimatfilm, keine Ahnung. Die sagen, ja, hier fördern wir. Jetzt machst du einen Zombiefilm mal mit. Dann ist es denen ja wahrscheinlich nicht mehr egal, oder?
Die fördern natürlich das Drehbuch.
Ja, okay, gut, aber okay, war jetzt ein drastisches Beispiel, aber nehmen wir halt trotzdem an, dass du, ich meine, man schreibt ja auch ein Drehbuch vielleicht danach nochmal ein bisschen um oder so, ja? Und da ist jetzt irgendwie was drin, so, da sagen die dann nicht mehr, ja, im Original war das ja nicht so oder so, solange das schon noch im Rahmen ist, weil ich meine, da steht ja nachher von der Filmförderung. Das kann ihnen ja nicht ganz egal sein. Was weiß ich, du schreibst dein Drehbuch um und plötzlich sterben alle oder so. Es ist aber bis dahin derselbe Film, ja, und die sagen aber, ja, aber dieses Ende finden wir jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut. Ja, so, aber das war ja, also da würden die ja wahrscheinlich schon sich nochmal beschweren, oder? So.
Kann ich mir vorstellen. Also bei uns war es so, wir haben ja mit dem BR zusammengearbeitet, der wiederum auch so ein bisschen beim FFF mitmischt und der BR hat bei uns ganz viel mitgesprochen. Das tut er eigentlich bei all seinen Co-Produktions- oder Auftragsproduktionen. Und vielleicht gibt es dem FFF dann auch die, die Sicherheit, ach, da kümmert sich dann jemand anderes drum. Kann natürlich auch sein, dass das der Fall ist. Aber ansonsten, also wir haben, also die sind sehr, sehr genau, wenn es um wirtschaftliche, also um finanzielle Änderungen geht. Da sind die sehr genau. Also die wollen zum Beispiel im Vorhinein wissen, auch Thema Rückstellungen, wer wird wie bezahlt und die Personen, die nicht nach Tarif, die nicht nach Tarif ausgezahlt werden, was für, in was für einer Höhe bekommen die Rückstellungen. Und
was heißt das? Kannst du es kurz erläutern?
Rückstellungen bedeutet, dass ich, wenn der Film Geld einspielt, dann prozentual die Gagen davon auszahle, von den Gewinnen quasi. Okay. Also das wird gerne bei Kurzfilmen gemacht, weil einfach im Vorhinein nicht genug Geld da ist, um alle Teammitglieder nach Tarif zu bezahlen.
Okay. Wer da mal Interesse hat, was sowas angeht, da gab es vor, glaube ich sogar, letztes Jahr war das der Fall mit dem ehemaligen Kameramann von Das Boot, der nochmal sehr viel Geld bekommen hat, weil der nicht richtig beteiligt wurde.
Da ging es aber, glaube ich, um das Bestsellergesetz, aber das wäre jetzt, glaube ich, auch zu kompliziert.
Das wird ein bisschen schwierig, aber es geht auch so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, genau.
Kannst du mal irgendwie so eine grobe Hausnummer nennen? Wie teuer kann so ein Kurzfilm werden?
Also es ist ganz stark abhängig natürlich vom Drehbuch. Ja. So bei 5 bis 30 Minuten nach Mindestlohn, also wirklich nur Gage, nicht nach Tarif, sondern nach Mindestlohn, würde ich schon sagen, 10 bis 100.000, das ist halt sehr weit gefasst, aber das hängt echt davon ab, wie umfangreich das ist, wo das gedreht wird, wenn das im Ausland gedreht wird und das ganze Team anreisen muss, ist natürlich entsprechend teurer. Wie groß soll das Team sein, wie viele Schauspieler sind das?
Ich meine, ich habe ja auch selber einige Kurzfilme ja schon auch für die Makromedia gemacht. Eigentlich ist es immer so, beim Kurzfilm, Gage, hier hast du eine Pizza und IMDb-Credits, das ist deine Gage, aber ich habe aber auch eben schon einige erlebt, wo ich dann auch wirklich mal Geld bekommen habe, ist natürlich nicht so viel wie beim großen Produktion, wie siehst du das, ich meine, bevorzugst du es, die Leute zu bezahlen oder?
Nee, ganz im Gegenteil, natürlich, also das geht natürlich auch nicht mehr, dass man gar nichts dafür bekommt, weil wir Mindestlohn zahlen müssen. So.
Okay.
Das bleiben die Hochschulen natürlich auch nicht von verschont. Gibt es natürlich so ein paar Grauzonen mit Selbstständigen beispielsweise. Mhm. Die haben ja nicht direkt diesen Mindestlohn wie Personen auf Lohnsteuer. Aber ansonsten, natürlich möchte man bestmöglich das Team bezahlen und das Team teilhaben lassen, auch später am Erfolg. Natürlich Erfolg bei Kurzfilmen ist halt auch, man kann nicht von Erfolg sprechen bei Kurzfilmen, weil ich glaube, dass kaum ein Kurzfilm Geld einspielt und sich wirklich rentiert am Ende. Also Kurzfilme macht man mit Sicherheit nicht, weil man reich werden möchte. Aber Motivation ist, denke ich, immer ein Thema, weil das klang jetzt so, als würdest du da auf Motivation ansprechen. Motivation. Wie motiviert man denn die Leute, die bei so einem Film mitmachen? Also ich denke, wie gesagt, einem Kurzfilm macht keiner mit, weil er irgendwie sich dumm und dämlich verdienen möchte. Das wird nämlich nicht passieren, sondern weil er Erfahrung sammeln will, weil ihm das Thema wichtig ist, weil er mit den Leuten arbeiten will, was weiß ich. Und da bringt natürlich die Sache an sich, bringt schon sehr viel Motivation. Also das für den Film einzustehen, ist auf jeden Fall schon motiviert, denke ich, viele Leute. Und nichtsdestotrotz ist es, denke ich, egal, ob der Film teuer produziert ist, ob es Lang- oder Kurzfilm ist, ist immer wichtig, die Leute zu motivieren und zu respektieren für ihre Arbeit.
Es zählt da so ein bisschen, du hast ja bei In Our Country, warst du ja auch Co-Autorin des Drehbuchs, klar war ja eine Abschlussarbeit so, aber zählt es auch so ein bisschen mit rein, dass man halt sagt, wenn ich selber da sozusagen einen Fuß in der Tür habe, dann ist meine eigene Motivation einfach nochmal ein bisschen höher, als wenn ich jetzt halt an sich natürlich das Projekt gut finde und es ja auch dein Job ist, dafür zu sorgen, aber dass man, wenn man selber so involviert ist, einfach nochmal so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Pathos oder sowas in die Sache bringt?
Man kann es so und so sehen. Also auf jeden Fall ist man, hat man eine größere emotionale Bindung zum Stoff erstmal.
Und auch zum Geld? Also,
ich hoffe, man hat immer eine Bindung. Ja, aber
das ist jetzt ein bisschen die Frage. Also ist das dann wirklich, dass man da dann mehr oder ist das schon immer gleich dann?
Also wie meinst du, dass man mehr?
Naja,
es ist ja nicht mein privates Geld, das ich.
Ja, genau, deswegen, das meine ich. Also letztlich könntest du ja sagen, also klar, es wäre natürlich also blöd so, aber das wäre ja jetzt sozusagen erstmal nicht schlimm, aber so, es könnte ja passieren. Und wenn es jetzt aber eben ein Film ist, wo du ja selber auch sagst, ja, ich habe das Drehbuch geschrieben und ich, das ist jetzt so mein Baby irgendwie, dann ist einem ja vielleicht schlimmer sozusagen, wenn das Ganze dann nachher nicht funktioniert. Oder ist das eben nicht so und du sagst, nee, Quatsch, das sind beides Filme und die finde ich ja gut, sonst würde ich sie nicht produzieren und dann will ich auch, dass die funktionieren. So.
Schon, ja. Also ich, wenn ich Filme annehme, dann, weil ich dahinter stehe und weil ich finde, dass sie gemacht werden müssen und dann ist mir jeder Film gleich wichtig und jeder Film wird, sollte gleich schön produziert werden und mit gleichem Herz und Einsatz. Und aber ich habe so, also ich habe bei beiden Filmen mitgeschrieben, auch bei Ionella, das ist der Film, der danach kam. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also bei In Our Country war das super nervenaufreibende Geschichte und wenn was nicht geklappt hat, dann ist natürlich so das Herz, das da dran hängt. Und bei Ionella hatte ich mich, obwohl ich den gleichen Einsatz hatte, habe ich mich irgendwie mehr distanziert davon. Also ich bin auch mit nachher mit Kritik tatsächlich ganz anders umgegangen.
Okay, so. Aber das vielleicht einfach so, klingt jetzt plump, aber so die generelle, ne, du hast das dann schon Projekt, so ein bisschen die Reife einfach
ja,
so.
Ja, wirklich.
Ne? Ja, okay.
Finde ich schon.
Wenn man sich mal beide Filme anschaut, die sind beides ziemlich sozialkritisch oder sprechen irgendwelche Probleme in unserer Gesellschaft an. Ist dir das besonders wichtig, sowas zu zeigen?
Ist es schon, weil Filme natürlich Meinungen bilden und weil jeder Filmemacher, ganz egal wie klein, jung, unbekannt er ist, damit auch die Gelegenheit hat, Meinungen zu bilden und irgendwie mitzusprechen und auf Themen Aufmerksamkeit zu lenken, die vielleicht... Also man trägt eine gewisse Verantwortung als Filmemacher und ich finde das wichtig, dass man auch solche Filme, dass solche Filme auch gemacht werden.
Könntest du mal für beide Filme mal kurz den Inhalt zusammenfassen? Also In Our Country, fangen wir von mal
an. In Our Country ist 30 Minuten lang, der ist 2016 fertig geworden, ist ein Drama in erster Linie, hat aber auch viele charmante und komische Momente, wie ich finde, und handelt davon, dass ein junger eritreischer Geflüchteter nach Deutschland kommt und in Deutschland sein Glück versucht und der neue Boateng werden möchte, aber nicht so gut Fußball spielen kann, wie er das vielleicht meint. Und das sorgt natürlich für sehr viele Konflikte, auch mit seinen Mannschaftskollegen. Und Ionella, das ist die jüngste Produktion, die ist Ende letzten Jahres fertig geworden, handelt vom Thema Zwangsprostitution in Deutschland, vor allem von Minderjährigen, auf einer wahren Begebenheit. Wir haben die Rechte an einem Buch und an einem Buchkapitel von Iana Matei uns sichern können. Das ist eine sehr in Fachkreisen bekannte rumänische Frauenrechtsaktivistin.
Mhm. Die Filme haben, glaube ich, beide Prädikat besonders wertvoll, ne?
Ja.
Ja, also erstmal, wie kriegt man das? Hat das mit der Filmförderung zu tun? Oder?
Da bezahlt man Geld, damit der Film geprüft wird.
Echt jetzt?
Ja,
okay.
Wirklich. Also,
wie viel so? Also ich
das hängt ab von der Minute. Das wird gerechnet ab Minuten und für Hochschulfilme gibt es dann nochmal Rabatte.
Okay.
Die lassen sich pro Minute bezahlen, dass sie Filme anschauen.
Sie
das ist doch schön.
Ja, ne?
Ey, ich habe mal Hauschule. Drauf. Ja. Das ist ja geil. Okay.
Ich glaube, da gibt es auch viele Filme, die... Mhm.
Glaube ich auch. Aber es gibt auch viele Filme, so die dieses findet. Siegel haben, wo ich mir denke, warum haben sie dieses Siegel? Okay. Aber das heißt, du hast also Geld dafür bezahlt?
Genau, also man bezahlt für die Prüfung Geld, nicht für das Prädikat, sondern dafür, dass es geprüft wird. Und dann gibt es die Stufen kein Prädikat, Prädikat wertvoll oder Prädikat besonders wertvoll.
Okay.
Und man macht das natürlich, also wie eine Homepage, profilieren die sich auch damit, dass viele Zuschauer ins Kino gehen, angeblich, weil ein Film ein solches Siegel bekommen hat. Ich habe mich jetzt nie zu solchen Zuschauern gezählt. Ich weiß auch nicht, wie viele Laien tatsächlich wissen, was das bedeutet.
Da haben sie bestimmt Marktforschung gemacht.
Also es ist natürlich es ist eine Auszeichnung. Mhm.
Ja, klar. Ja.
Aber man macht das vor allem auch darum, um Referenzpunkte zu bekommen. Referenzpunkte kann man beispielsweise bei der FFA, also die Filmförderanstalt ist wieder eine neue Fördereinrichtung, die ist so deutschlandweit aktiv. Da kann man diese Punkte dann für künftige Projekte eintauschen gegen Fördersummen.
Sowas wie umgekehrte Punkte in Flensburg, ja? Also,
genau,
okay.
Aber umgekehrt.
Ja, genau, ja. Okay, interessant. Das ist ja spannend. Und genau, also das hängt ja dann auch so ein bisschen damit zusammen, weil diese Filme halt eben so sozialkritisch sind und dann bist du halt irgendwie auch auf den, also das war deine Idee, dass man die da prüfen könnte oder kam das von wem anders?
Das war, also das ist kein Geheimnis, dass es diese Möglichkeit gibt.
Nein, genau, dass du warst die gesagt hat, lass das mal machen. Okay, ja.
Und für was kann man noch so Punkte bekommen?
Für bedeutende Festivals. Also da gibt's, also die zählen immer in Zehner- oder Fünferpunkten. Das Prädikat gibt zum Beispiel 10 Punkte, weil man muss mindestens 15 Punkte erreichen, um auch an der Förderentscheidung teilnehmen zu können von der FFA. Und dann gibt's Festivals, besonders bedeutsame wie die Oscars natürlich, auch die Berlinale und Cannes, da bekommt man dann nochmal 10 Punkte.
Nur 10? Ich meine, das ist ja
schon, oder? Oscar, 10
Oscar
Punkte.
Ist, also ich meine, da brauche ich keinen Punkt mehr, da habe ich einen Oscar.
Ich sage nichts Falsches, aber ziemlich sicher. Nee, war auf jeden Fall auch so, dass ich mir dachte, hä?
Okay.
Das ist ja echt.
Also ich meine, so ein Prädikatsiegel ist das eine, aber in Cannes zu laufen oder bei den Oscars.
Das ist halt nochmal was, nochmal ein bisschen krasser.
Eine andere Ausnummer.
Und dann gibt es Festivals, die 5 Punkte noch geben und genau.
Wie ist das mit den Festivals? Du sorgst ja eigentlich auch dafür, dass diese Filme bei Festivals eingereicht werden, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Bei In Our Country haben wir es so gemacht, da haben wir für die richtig wichtigen, also die Festivals, die uns persönlich wichtig waren, wie jetzt die Hofer Filmtage, also wir haben, als wir den Film entwickelt haben, wollten wir unbedingt dort Premiere feiern, da haben wir natürlich selber eingereicht und noch so ein paar andere Festivals, wo wir gesagt haben, wollen wir unbedingt hin. Und alles, was darüber hinausging, hat unsere Festivalagentur gemacht, da haben wir uns eine gesucht.
Okay.
Die wird pro Einreichung bezahlt.
Also es gibt eigene Agenturen, die sich darum kümmern, dass Filme auf Festivals eingereicht werden.
Ja. Okay, aber hast du du als Produzentin dann was davon, wenn der auf einem Festival läuft? Kriegst du dafür Geld oder ist es einfach nur Fame?
Es gibt ganz wenig Festivals, die Screening-Fees zahlen, also wo du Geld bekommst, wenn der Film läuft. Das ist die Ausnahme eigentlich. Es gibt tatsächlich erstaunlich viele Festivals, die Geld dafür verlangen. Dass der Film, also es gibt einmal die Festivals, die sagen, hey, wenn ihr einreicht, wir müssen natürlich die Person bezahlen, die Filme sichten. Das heißt, ihr müsst dann eine gewisse Einreichungsgebühr zahlen. Okay. In Amerika ist das fast jedes Festival. In Deutschland sind das ein paar Festivals wie die Berlinale zum Beispiel, die da richtig ordentlich auf den Putz hauen. Okay. Und,
kannst du deine Hausnummer nennen? So,
also die Berlinale bekommt für Kurzfilme, also jetzt Ionella hatten wir eingereicht, es hat nicht geklappt. Wir haben es trotzdem probiert. 10 Minuten ist der Film lang. Da haben wir, ich glaube, 60 Euro oder so gezahlt.
Ja, okay, das ist ja noch
überschaubar.
Genau, also in Amerika sind das, das echt ab da los, so in etwa.
Ja, genau.
Und da ist nach oben hin alles offen. Und auch bei kleinen Festivals, die dir jetzt nichts sagen würden. Also ich spreche da jetzt nicht nur für den großen A-Festivals, sondern auch andere.
So,
und dann gibt's
Sundance oder sowas?
Weiß ich nicht, was die, aber mit Sicherheit haben die auch eine Einreichung.
Ja, bestimmt.
Das wüsste ich jetzt nicht. Und dann gibt es noch ein paar einzelne Festivals, die wir aber vermeiden, weil wir das nicht einsehen, die tatsächlich, nachdem sie den Film gesichtet haben und ihn ins Programm aufnehmen, dann dafür, dass sie ihn zeigen, nochmal Geld verlangen. Weil da ist für mich vorbei. Also das verstehe ich nicht. Die nehmen unseren Film und werden dafür auch noch bezahlt und dann zusätzlich nehmen sie natürlich auch noch von den Zuschauern Geld entgegen. Das macht für mich nicht so viel Sinn.
Aber was hast du, also wenn wir jetzt die mal ausklammern, wo du Geld bekommst und du hast gesagt, das ist eine verschwindend geringe Minderheit, was hast du dann davon?
Du hast natürlich die Möglichkeit, auf Festivals Preise zu bekommen.
Ah, und das ist dann wieder das Prädikatsiegel? Also du kriegst vielleicht keine Punkte dafür, aber das ist halt so generelles.
Also einige Preise sind dotiert.
Ach, tatsächlich?
Ja, auf jeden Fall.
Also finanziell dann?
Ja, ja.
Ah, okay.
Klar.
Nee, ich dachte jetzt wieder mit irgendwelchen Punkten oder sowas.
Auch, natürlich. Okay. Also es gibt dann, also wir haben zum Beispiel 5 Punkte über das Schlingel-Festival bekommen. Nur 5, weil das ein relativ kleines Festival ist. Es ist eben kein Oscar oder irgendwas ähnliches.
Da kriegst du 10,
und, aber du bekommst, soweit ich weiß, wenn du jetzt beim Schlingel, wenn wir da einen Preis gewonnen hätten, was
Wo
wir
ist
nicht haben,
Festival?
In Chemnitz. Das ist ein Festival, ist auch ein ganz tolles Festival. Die haben sich auf Kinder- und Jugendfilm spezialisiert.
Ah.
Und
da waren beide oder jetzt nur?
Nur in Our Country war da, also für Ionella haben wir eingereicht, da ist die Einreichungsfrist, glaube ich, noch gar nicht vorbei, also da muss man noch ein bisschen abwarten. Mhm. Und die zeichnen, also wenn die dich auszeichnen mit einem Preis in der offiziellen Kurzfilmkategorie, dann bekommst du, glaube ich, nochmal 5 Referenzpunkte, also dann hast du am Ende auch 10.
Okay.
Also da wird auch nochmal aufgeteilt nach, ist das nur eine Nominierung oder ist das sogar eine Auszeichnung?
Du hast vorhin mal kurz, du hast gerade erwähnt, dass man auch Geld bekommen kann, dotiert sind die Preise. Wenn jetzt ein Kurzfilm einen Preis gewinnt, auch mit Geld, wie wird das dann aufgeteilt? Wer bekommt das Geld?
Das geht immer an den Preisträger.
Also jetzt die beste Regie bekommt der Regisseur und wenn der Film an sich den Preis bekommt?
Bester Kurzfilm.
Bester Kurzfilm?
Also in der Regel, es gibt Festivals, die bei der Einreichung schon angeben, an wen der beste Kurzfilmpreis geht. Das können die sich aussuchen. In der Regel ist das Produktion oder Regie oder sie teilen es sich. Es gibt große Festivals wie jetzt hier die Oscars. Da wird meines Wissens nach der beste Film geht an den Produzenten. Das ist, ja, von Festival zu Festival.
Aber bei abhängig. Oscar kriegst du ja auch kein Geld, oder?
Doch, man kriegt echt? Geld. Ach, ich habe das letztens sogar gegoogelt, weil ich es sehr interessant finde. Ich habe es schon wieder vergessen.
Okay, aber das ist schon mal interessant.
Also,
mal
ja
mal
nachschauen. Die Statue ist nicht so viel wert, wie man denkt.
Das die ist
das Erste, was, da, was Google mir gesagt hat. Und B, das war eine Summe, die jetzt auch nicht, mich nicht vom Hocker gerissen hat, auf jeden Fall.
Okay. Interessant. Ja, aber gut, ich dachte, das wäre nur Fame, also ohne Geld. Das ist ja schon mal interessant, ja. Ich habe mal so einen Begriff, da muss ich mal fragen, Production Value. Das hört man öfter mal so. Und da du ja Produzentin bist, dachte ich, du weißt bestimmt, was das ist.
Production Value bedeutet, wenn ich beispielsweise einen super aufwendigen Drohnenflug inszeniere, der, ich weiß nicht, die Sahara filmt, also halt irgendwas.
Was Teures.
Ja, wirklich, wo auch der Laie versteht, das hat einen gewissen Wert, diese Produktion. So.
Ah, das heißt also, wenn ich sage, der Film hat einen hohen Production Value, dann haben sie das halt aufwendig, vielleicht mit teurem. Das ist
eine aufwendige Inszenierung, Umsetzung,
okay.
Ja.
Alles klar. Und hast, also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, so ein bisschen, du hast vielleicht eine andere Vorstellung als der Regisseur, ja, wenn du dir so ein Drehbuch durchliest. Theoretisch könnte man ja zum Beispiel jedes Drehbuch jetzt mit einem sehr niedrigen Production Value verfilmen, ja, und man könnte es aber ja auch mit einem sehr hohen Production Value verfilmen. Wo ist denn dann der Punkt, wo du jetzt sozusagen die Entscheidung triffst? Also du kalkulierst jetzt zum Beispiel so für so ein, mit dem mittleren Aufwand brauchen wir, ich sag jetzt mal 160.000 Euro, ja, und jetzt hast du 100.000 zusammen, ja, und jetzt ist erstmal so, die Möglichkeiten sind so ein bisschen erschöpft, sagt man dann so, okay, wir müssen halt jetzt ein bisschen zurückschrauben, wir machen den jetzt für 100.000 oder sagt man, nee, dann müssen wir jetzt halt irgendwie noch gucken, so wie kann man, inwiefern kann man da so variieren, dass man halt sagt, den Film können wir schon so machen, aber wir müssen jetzt ein paar Sachen streichen oder irgendwie sowas.
Ja, wenn ich beispielsweise Szenen habe mit vielen Komparsen, dann frage ich mich, hey, tun's auch 50 statt 150, da fallen dann natürlich nochmal 100 Mindestlöhne weg, das macht einiges aus, oder hey, können wir dieses Motiv im Ausland, können wir das nicht doch nach Deutschland verlegen? Also da lassen sich überall, gibt es irgendwie mehrere Möglichkeiten, das gibt es immer. Es ist aber tatsächlich auch nicht immer das Ziel, möglichst fette Bilder, also möglichst aufwendig zu filmen und von der Drohne oder so. Also das gibt, die Geschichte gibt her, was sie da braucht. Und wenn ich irgendeine total intime Szene erzähle, dann mit Sicherheit nicht aus der Luft mit Kran und Helis und, also
ja.
Verstehst du,
der
Moment entscheidet natürlich, wie er inszeniert werden muss.
Okay, aber das heißt, wenn, also nehmen wir das Beispiel mal andersrum, du willst die 160.000, aber du kriegst 260.000.
Dann weiß ich das auch auszugeben.
Das meine ich, ja, also man kann dann schon sagen, okay, wir hätten es zwar ohne können, aber jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, kann man hier auch mal Drohnenflug einbauen oder was weiß ich. Ja.
Aber also, Man geht natürlich nicht hin und sagt, liebe Filmförderung, ich hätte gerne 160.000 und die geben dir dann 260.000 oder so, das passiert leider nicht.
Ja, ja, klar.
Also du kalkulierst im Vorhinein ganz genau durch, was du brauchst.
Für aber was ist dieses, was du brauchst? Also das ist halt so der Mittelwert oder ist das das Niedrigste, womit man den Film halt so gerade so macht?
Vor allem Erfahrungswerte einfach, was man halt zahlt.
Okay.
Was man halt einfach für einen Kameramann am Tag zahlt. Das sind jetzt, bei den Gagen zum Beispiel geht man ganz viel nach den Tarifgagen von Verdi. Das sind einfach vorgegebene Gagen, die werden jährlich oder sogar monatlich zum Teil werden die vorgegeben. Dann weiß ich, was Technik kostet in etwa oder hole mir im Vorhinein Angebote von verschiedensten Verleihern ein und gucke dann natürlich auch, welches Angebot macht für uns am meisten Sinn und dann halt auch baut auch einfach das meiste bei so einer Kalkulation baut auf Erfahrungswerten auf.
Aber trotzdem, du hast ja jetzt vorhin gesagt, ich kann die 150 Komparsen vielleicht auch durch 50 ersetzen, aber du rechnest mit den 150, weil du sagst, das wäre ja schon so, wie wir den Film eigentlich gerne hätten. Und wenn du merkst, ne, klappt vielleicht nicht, dann überlegst du, wo kann ich streichen.
Wenn ich die Filmförderung dann nicht bekomme, beispielsweise, dann kann ich runterschrauben.
Okay,
ja,
verstehe.
Genau.
Alles klar.
Aber also das Ziel ist es schon, möglichst normales Budgets da auch an Land zu ziehen und nicht
klar.
Von vornherein zu sagen, weil es passiert an jedem Film, passiert immer irgendetwas, womit du nicht gerechnet hast, was Kosten verursacht. Ja. Das gibt's immer. Das gibt's auch bei der Werbung. Ich habe wirklich noch keinen Dreh erlebt, bei dem von vorne bis hinten einfach alles rund gelaufen ist. Und dann bist du froh, wenn du solche Überschreitungsreserven hast und auch nochmal bei anderen Positionen gespart hast.
Mhm. Ich hatte noch eine Frage zu deinen Kurzfilmen. Du hast gesagt, du hast dich ja jetzt gerade auf Festivals laufen. Aber gibt's noch irgendwelche andere Gelegenheiten, wo wir diese Filme jetzt noch sehen können? Wo könnten unsere Zuhörer jetzt deine Filme sehen?
Also bei In Our Country gibt es ein paar Möglichkeiten. Der war jetzt bis vor kurzem in der ARD. Ich glaube, bis vor kurzem. Es kann sein, dass er noch in der Mediathek ist.
Wir finden das raus. Wobei, bis die Folge rauskommt, dann sehe ich.
Okay. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen vom RBB. Ich glaube, Radio Berlin-Brandenburg, ich bin mir nicht ganz sicher. Die schrieben mir auch, Frau Hahn, sobald der BR den Film dann endlich freigibt, läuft er dann auch bei uns. Also da wird es auf jeden Fall im Fernsehen noch ein paar Möglichkeiten geben. Dann haben wir nicht kommerziellen Verleih, bei dem man DVDs kaufen kann. Ich weiß nicht, wie interessant das jetzt ist, aber
ja,
das im deutschsprachigen Bereich ist das EZEF und im Ausland ist das Goethe-Institut. Okay. Dann, jetzt muss ich tatsächlich kurz mal nachdenken, was wir noch alles so für Möglichkeiten haben. Genau, und In Our Country kann aktuell auch in der Stabi, also für die Münchner, die das hören, in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Okay. Genau, und Ionella, ist mich das letzte Mal schon so ausgequetscht, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil wir jetzt in den letzten Phasen sind, also wir sind dabei, einen Vertrag zu unterzeichnen mit einem ausländischen Verleih und das ist noch alles nicht in trockenen Tüchern. Also,
das können wir ja noch nachreichen.
Ja, klar. Aber da habe ich trotzdem mal eine generelle Frage. Ich habe vor, keine Ahnung, 4 Jahren oder was, habe ich angefangen, so Oscar-Berichterstattung immer zu machen und dann wollte ich mir alle Kurzfilme angucken, die nominiert waren, logischerweise. Ja, gut, ich hätte mir auch irgendwie vornehmen können, heute noch nach Paris zu fliegen, das wäre wahrscheinlich realisierbarer gewesen. Und dann bin ich immer wieder auf dieses Problem gestoßen, dass Leute zum Beispiel auch in sozialen Netzwerken, tolles Kurzfilmfestival, besonders begeistert hat mich Film XY, ja. Oder ich war auf einem Kurzfilmfestival und dachte, Mann, was für ein toller Film, den würdest du gerne mal jemandem zeigen. Und
dann nicht mehr gefunden.
Und dann kommst du da nicht mehr ran. Ja, also wenn du Glück hast, so wie du jetzt gerade gesagt hast, gibt es eine Website und da kann man noch eine DVD kaufen, wo ich mich auch frage, ob ich für einen 15 Minuten Kurzfilm 20 Euro zahlen will, also so sehr ich den mag. Aber in den wenigsten Fällen gibt's, warum gibt es zum Beispiel nicht sowas wie ein YouTube für Kurzfilme oder irgendwie sowas? Nee, nicht kostenlos, sondern wirklich, wo man für einen kleinen Betrag oder sowas.
Gibt es schon auch. Also Amazon zum Beispiel bietet auch eine Plattform für Kurzfilme an, Amazon Prime.
Könntest du da jetzt Ionella einreichen mäßig oder ist das dann schon wieder so?
Ionella, ja.
Ja?
In our country, also bei Ionella haben wir den Deal mit dem Verleih, dass bei mir auch alle Rechte bleiben. Also dass die Rechte bekommen zur kommerziellen, nicht kommerziellen Auswertung, nicht Ausnutzung. Und ich aber auch. Und das war mir auch wichtig. Und bei In Our Country leider nicht, weil da Online-Rechte beim BR sind. Also bei In Our Country ist mittlerweile wirklich alles irgendwie ausgeschöpft, was es auszuschöpfen gab. Da sind die Rechte weltweit verteilt so.
Ist das
nicht weltweit, also deutschlandweit auf jeden Fall und weltweit also im Ausland zum Teil.
Ist das dann oft das Problem, dass die Rechte...
Auf jeden Fall. Und wenn ich einen Film... Oh. Oh je.
Alles gut?
Ah. Ja, ich habe ein bisschen...
Ja, alles
gut. Kleckert hier. Wenn ich einen Film online in ganzer Länge sehen kann, dann finde ich das als Festivalbetreiber natürlich auch nicht so toll, weil ich verlange für diese Kinokarten verlange ich Geld vom Publikum und warum sollten die ins Kino gehen und also auf Festivals gehen und sich Filme anschauen, die sie umsonst online finden?
Ja, aber wie gesagt, es muss ja nicht umsonst sein. Also warum gibt es jetzt zum Beispiel nicht Ionella.com? Da kannst du mit PayPal, weiß ich nicht, 4 Euro fände ich jetzt, also ich persönlich fände ich jetzt
neue Geschäftsidee.
So.
Ja, ruhig aber weiter, ich mache mir ein paar Notizen.
Ja, aber das ist genau meine Frage. Warum kommen die Leute nicht auf die Idee? Ich meine, eine Website kostet ja nichts, dann machst du das da drauf, dann machst du PayPal, das kann jeder, also da braucht man nicht mal einen Account.
Bei Verleihern gibt's das. Bei Verleihern gibt es auch bei dem Verleih, bei dem Ionella landen wird.
Also okay, ja, das mag sein, aber ich finde trotzdem, bei 90% musst du dann doch wieder irgendwo hin.
Also bei uns in Our Country wäre das einfach nicht möglich, weil sich der BR die gesamten Online-Rechte auch gesichert hat. Und
also
da kann ich einfach überhaupt, auf 5 Jahre.
Auf 5 Jahre.
Also das ist jetzt glaube ich noch 3,5 oder so. Also dann halt noch 3,5 Jahre durch und dann kannst du nochmal gucken.
Okay.
Ja, gibt es noch irgendwelche andere Programme, mit denen du arbeitest? Du hast vorhin Excel erwähnt. Gibt es da irgendwelche Spezialsoftware in deinem Bereich?
Ich mache sehr, also Drehvorbereitung, Pre-Production mache ich ganz gerne mit Pre-Producer und auch mit Sesam, aber bevorzugt mit Pre-Producer.
Sesam.
Sesam öffne dich. Gleicher Gedanke, ja genau. Und das sind beides sehr coole Softwares, vor allem Pre-Producer, da ist es so, du gibst ein paar Daten ein, also du kannst da Stablisten mitmachen, Motivlisten, Castlisten und du gibst die Infos für den Drehplan zum Beispiel ein und am Ende spuckt er dir fast automatisch eine Dispo aus für die einzelnen Drehtage. Das ist, also man spart sich da super viel Arbeit, die man sonst händisch erledigen müsste. Pre-Producer kostet aber, also da zahlt man pro Projekt und pro Monat. Das sind jetzt nicht so hohe Beträge, also es rentiert sich auf jeden Fall für Filme. Und Sesam funktioniert so ähnlich. Ich habe so den Eindruck bekommen in den letzten Monaten, dass Sesam immer mehr veraltet und also die Leute irgendwie immer mehr auf Pre-Producer umsteigen. Also das mache ich zur Vorbereitung und dann arbeite ich aber auch mit anderen Programmen. Also ich schneide beispielsweise auch, wenn es hart auf hart kommt, schneide ich auch mal was selber. Da haben wir im Studium auf Avid gelernt. Okay. Hat sich herausgestellt, dass Avid und ich keine Freunde sind. Das ich mache alles durch Premiere. Ja. Mhm. Dann mache ich ganz viel Layout, also Pressemappen auch und Social Media Arbeit für unsere Filme. Das ist dann über Photoshop oder InDesign und Drehbücher mit Celtics und Final Draft. So.
Meine, Celtics kann ja auch Drehpläne erstellen, so rundement her. Das kann ich auch mal die Leuten empfehlen, wenn die mal sich in solchen Sachen reinschauen wollen, kann ich dieses Programm empfehlen.
Ich glaube aber, dass du für Celtics tatsächlich, auch wenn du nur mal reinschauen willst, musst du, glaube ich, auch dafür bezahlen. Nee,
es gibt Celtics kostenlose Version.
Mittlerweile, war das mal eine Zeit lang, war das auf jeden Fall.
Es kommt darauf an, wie man es nutzt.
Ah, okay.
Also man kann das Programm kostenlos herunterladen, aber man aber kann natürlich, wenn du halt welche Sachen noch dazu hast, ich glaube, Kooperation kostet zum Beispiel was.
Okay.
Ich habe es ja, glaube ich, auch installiert.
Also mit Celtics habe ich bisher noch nicht mehr gemacht, außer Drehbücher überarbeiten oder was schreiben.
Auf jeden Fall, das ist sehr gut, weil auch dementsprechend ein Drehbuch ein gewisses Format haben muss und das Celtics gibt ja dieses Format ja vor.
Aber da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, den haben wir, glaube ich, so noch gar nicht angesprochen, weil du gerade Drehplan gesagt hast. Wir hatten das jetzt hier schon ein paar Mal, ne? Es gibt einen Drehplan, da steht drin, wann wird was gemacht, dann gibt es vielleicht sogar eine Second Unit, die dreht parallel, bla 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 bla. Das machst dann in dem Fall auch du, weil das Teil der Kalkulation ist.
Bei der Fördereinreichung schon. Also bei der Fördereinreichung gibt es nicht so viele Menschen in der Produktion, die von vornherein beteiligt sind. Also die meisten holt man sich dann natürlich dazu, wenn man weiß, der Film wird auch gemacht. Und dann ist das die Arbeit, die eher unter Produktions- und Aufnahmeleitung fällt. Also die hat dann konkret nichts mit dem Produzenten zu tun. Aber es ist natürlich für mich wichtig, also ich kann nicht kalkulieren, wenn ich nicht weiß, wie viele Drehtage wir drehen müssen. Das heißt, ich muss schon abschätzen, was kommt da am Ende bei rum.
Aber ist das dann so auch, wie der Drehplan nachher sein wird, oder ist das jetzt eine rein budgetäre Geschichte?
Also beim FFF war es ziemlich konkret so, weil da musste man sich vertraglich auch an die Drehtage binden, an die Anzahl der Drehtage. Da geht es darum, dass das auch eine Wirtschaftsförderung ist. Also da muss ein gewisser Teil muss auch in Bayern gedreht werden. Und da ging es ihnen darum, wie viele Drehtage erfolgen denn in Bayern, und davon ist dann auch nicht abzuweichen. Aber jetzt im Wesentlichen, wie die aufgebaut sind, welches Motiv wann, welche Tages- und Nachtzeit, das ist zu so einem frühen Punkt. Also vor allem, weil sich die Drehbücher noch so oft umgeschrieben werden, ist es gar nicht möglich, das so genau abzuschätzen.
Okay, aber das ist aber trotzdem dann dein Job, auch wenn es später der Fall ist.
Wenn die Produktion nur aus einer Person besteht, dann ja.
Ja, wir reden jetzt ja immer von dir als die eine Produzentin.
Genau. Also, die alles macht so, ne?
Wobei, das ist natürlich auch nochmal interessant. Also vielleicht erstmal die Frage, man kennt den Executive Producer aus dem Abspann in US-amerikanischen Filmen. Ist das dein Job? Ist das dasselbe?
So am ehesten, ja.
Ja, okay. Und dann gibt es ja noch den Co-Producer, weil du jetzt gesagt hast, wenn du alleine bist, so wäre einfach ein zweiter, der dasselbe macht? Oder?
Ein Produktionsteam besteht natürlich nicht nur aus Produzenten. Da gibt es natürlich, ich kenne mich mit den amerikanischen Begriffen nicht so gut aus.
Ja, ja.
Ich arbeite nur in Deutschland und das gibt den Produzenten, es gibt Co-Produzenten, es gibt aber auch Produktionsleiter, Aufnahmeleiter, Produktionsassistenten, Setrunner, das zählt alles auch noch zur Produktion.
Ah, okay.
Können wir mal kurz mal so die ganzen Jobs mal durchsprechen, was alles was die Leute machen? Ich würde mal mit dem Produktionsassistenten anfangen, also wirklich unten mit die Nahrungskette quasi von hinten.
Wir sprechen jetzt schon von Deutschen.
Wir reden jetzt hier von Deutschen, ja.
Also der Produktionsassistent, der arbeitet in jedem Teil der Produktion eigentlich zu. Der macht auch gerne mal Reisebuchungen, der macht Hotelbuchungen, der organisiert Taxen, also ich weiß nicht, Plural von Taxi.
Glaube ich, ja.
Von A nach B, so viel dazu. Genau so macht der ganz viel. Der ist auch am Set öfter mal dabei, packt damit an.
Okay. Dann kommt als nächstes der Setaufnahmeleiter.
Der Setaufnahmeleiter, der achtet darauf, dass das Drehpensum an den Tagen eingehalten wird. Also der hat die Dispo vorliegen, er weiß zu jeder Zeit, wie viel schon gedreht wurde und wie viel noch gedreht werden muss, wann Mittagspause ist, und hält die Leute da bei Stange, hält die da, motiviert die.
Hast du auch schon mal diesen Job gemacht?
Ja.
Wie war so die Erfahrung?
bei einem Langfilm ist es nicht mein bevorzugter Aufgabenbereich, weil Setaufnahmeleiter nicht so gerne gemocht werden.
Ah, ja, das klar,
sind natürlich die immer Stress machen und die wollen, dass noch mehr und noch schneller gearbeitet wird. Und
das heißt nicht umsonst, wenn man am Schluss von einem Dreh den Setaufnahmeleiter mag, hat er seinen Job nicht richtig gemacht.
Ja, genau.
Gut, ja, undankbar.
Okay.
Undankbarer Job, ja.
Und dann haben wir die erste Aufnahmeleitung.
Die, also Set-Aufnahmeleitung wird auch oft als zweite Aufnahmeleitung bezeichnet. Genau. Erste Aufnahmeleitung, die organisiert vor allem die Motive. Also die kümmern sich um diesen ganzen Ablauf an den Motiven selbst und also die Motive selbst, die Toiletten an den Motiven, auch Catering zum Teil und es überschneidet sich so leicht mit den Aufgaben von einem Produktionsleiter. Also es ist auch mal von Projekt zu Projekt abhängig, wie viele Leute ich habe. Ich hatte bisher noch nicht den Luxus bei einem Kurzfilm, dass ich Produzent, Produktionsleiter und Aufnahmeleitung habe. Deswegen übernimmt da jeder auch irgendwie so ein bisschen Sachen von den anderen.
Gibt es denn noch im Englischen, gibt es den sogenannten Line Producer?
Das ist so am ehesten Herstellungsleiter und Produktionsleiter im Deutschen.
Okay.
Würde ich mal behaupten.
Und so um grob die Aufgaben?
Also ein Herstellungsleiter, der hat vor allem immer das Budget im Blick und die Kosten, die bereits erfolgt sind, die noch folgen werden, dass es da nicht zu Überschreitungen kommt und diese ganze Organisation davon. Und der Produktionsleiter, das wäre jetzt, glaube ich, auch so das Nächste, was nach dem Aufnahmeleiter kommt, der kalkuliert auch viel und ist so die Person, der Aufnahmeleiter beispielsweise auch zuarbeitet. Also der hat so das Gesamte im Blick und genau.
Okay. Und dann am Schluss ist dann der große Produzent. Also der
im Deutschen, ja. Also im Englischen gibt es da ja nochmal irgendwelche anderen Arten von Producern und
hier sieht man auch hier ständig. Aber jetzt bleiben wir beim Deutschen dann. Dann haben wir
genau, also ausführender Produzent.
Ausführender Produzent, genau.
Genau, also Produzent muss nicht zwingenderweise auch mit aktiv mitarbeiten. Also es gibt auch, wenn es Produktionsfirmen sind, dann kann der Produzent auch einfach nur der Geschäftsführer sein, der dann die wirtschaftliche Verantwortung trägt für das Projekt. Aber der muss jetzt nicht unbedingt irgendwie kreativ mitsprechen oder dafür gibt es dann ausführende Produzenten oder Produktionsleiter, die ihm da zur Seite stehen.
Ja. Im Englischen sieht man auch ab und zu mal, dass irgendwelche Schauspieler als Produzent von einem Film mit auftreten.
Ben Stiller macht das ja gerne.
Genau. Warum ist das so?
Also dieser Executive Producer Credit, der geht in Amerika auch einfach generell an Leute, die irgendwie bedeutsam waren für die Produktion. Ist wirklich so und ich glaube, das ist halt aus Marketinggründen auch so. Könnte ich mir vorstellen. Also ich kenne mich da in Amerika wirklich nicht aus, aber anders macht das für mich keinen Sinn. Es sei denn, die haben da auch finanziell irgendwie mit zu beigetragen, dass der Film gemacht wurde. Aber ich glaube nicht, dass Ben Stiller...
Ne, doch, tatsächlich. Also Ben Stiller zahlt Teile, wie Til Schweiger ja auch.
Das meine ich nicht. Ich glaube schon, dass die da finanziell beteiligt sind. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass Ben Stiller im Produktionsbüro sitzt.
Ach so.
Arbeite mir jetzt dann einen Vertrag aus für den und jenes. Also,
Okay.
Ja, genau, der Name steht halt drin,
also
weil er Geld...
Also das ist, glaube ich, so Producer so ein bisschen irreführend dann.
Zwei Sachen wären vielleicht mal noch interessant. Zum einen, bist du relativ jung, so merkst du, dass du damit auch auf Probleme stößt. Dass du zum Beispiel nicht für ganz ernst genommen wirst oder dass du eben Probleme hast mit Erfahrungen, ne, dass, obwohl du ja eigentlich jetzt doch schon wirklich einiges gemacht hast, dass trotzdem Leute sagen, ja komm, was will die denn hier irgendwie sowas?
Oder sogar, weil du weiblich bist?
Das wäre die zweite Frage gewesen.
Ja, siehst du?
ja, auf jeden Fall.
Also Frage 1 jetzt, ja?
Ja.
Auf beides.
Okay,
eigentlich. Gut.
Aber fangen wir kurz
also ich
mit
glaube,
Frage 1 vielleicht an.
Als junge weibliche Produzentin wahrgenommen zu werden von älteren Hasen beispielsweise, also von Personen, die da einfach schon älter, länger dabei sind und da mehr Erfahrung haben, ist schwierig auf jeden Fall.
Ja, okay, gut. Hast du vielleicht irgendwas, keine Ahnung, also jetzt abgesehen von diesem generellen so, ist schwer durchzukommen so, hast du vielleicht auch mal irgendwie was erlebt, wo du sagst, das war schon auch wieder sowas, irgendwie, keine Ahnung.
Willst du es aber wirklich wissen? Es gibt jetzt tatsächlich keine Situation, die ich mir immer wieder in Erinnerung rufe und sage, Mensch, der hat mich irgendwie so ungerecht behandelt.
Auch nicht, also.
Das motiviert mich oder so. So ist es nicht. Aber man merkt einfach, auch schon in der Vorproduktion, wenn man, also Filmförderung jetzt gar nicht, wenn ich da antanze als junge Produzentin, habe ich nicht den Eindruck, dass ich...
Wurscht, oder? So ein bisschen.
Wie bitte?
Wenn die Zahlen stimmen, dann ist es denen wurscht, ob du jetzt...
Ja, also da trägt es eher dazu bei, wie viel Erfahrung habe ich. Aber ich glaube nicht, dass da... Ich glaube nicht, dass sie wissen, wie alt ich bin, tatsächlich.
Ah, okay.
Also da muss ich nicht bei der Einreichung ein Perso vorlegen, ja, okay, und ankreuzen, ja, ob ich weiblich bin. Also
ja,
da wird jetzt weniger Wert drauf gelegt. Aber es ist schon so, dass wenn ich für aufwendige Produktionen einreiche, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, in einer ausführenden Produktion oder in einer Co-Produktion auch eine Firma mit dabei zu haben, die schon mal vergleichbare Projekte gemacht hat in der Vergangenheit. Das gibt ihnen halt einfach Sicherheit, dass das Projekt durchgeführt wird und auch gut wird. Ich wüsste wirklich gerade nicht, wie ich darauf antworten soll.
Nee, ist ja okay. Also ich meine, ich freue mich ja, wenn es da nichts gibt, aber wir haben ja gerade auch wieder so eine aktuelle Debatte. Genau. Ja, und
ja, die MeToo-Debatte, also direkt anzusprechen.
Also ja, es ist auf jeden Fall ist es ein Thema, da wahrgenommen zu werden. Aber wie gesagt, es gibt keine Szene, die ich hier jetzt auspacken könnte, wo ich sage, da hat sich jemand wirklich nicht korrekt verhalten. Es gibt ganz viele Bemerkungen an einem Set, die man dann runterschluckt und sich einfach denkt.
Ja, okay, aber sowas meine ich jetzt gerade. Also du sagst das jetzt fast schon so, als wäre das normal, aber das ist ja
leider
das Problem, oder?
Leider schon.
Genau, okay. Also, aber eben ob des Alters und ob der Weiblichkeit einfach direkt so.
Ich denke, ja. Also was ich so von Kolleginnen höre, auf jeden Fall.
Also nicht gut.
Ja, gab es von Seiten des Studiums irgendwie so Anspielungen oder irgendwie so Vorbereitung, Hilfe?
Wir haben tatsächlich in einem der ersten Semester, erstes oder zweites Semester, hat uns der Professor zur Seite genommen, nur die Frauen von uns, hat uns in den Raum reingesetzt, hat den Projektor angeschmissen und hat uns erstmal ein paar Bilder von weiblichen Superhelden gezeigt, in was für Kostümen weibliche Superhelden, also starke weibliche Frauen gezeigt werden. Und hat uns dann erzählt, wie viel Kleidung am Set auch eine Rolle spielt. Und wir haben uns alle angeguckt und dachten uns, was passiert hier gerade, was will der jetzt eigentlich? Und also die meisten von uns hatten zu dem Zeitpunkt, ich beispielsweise hatte überhaupt keine professionelle Erfahrung am Set gesammelt oder generell stand ich nicht wirklich an einem Filmset. Und dann wurde das schon immer wieder Thema in den Monaten danach, habe ich gemerkt. Also ich finde, dass sich Mann und Frau, dass sich jeder kleiden sollte, wie er möchte, aber es trägt natürlich zum Erscheinungsbild bei und es trägt dazu bei, wie ich wahrgenommen werde und auch als Autoritätsperson und als Produzentin, wie ich wahrgenommen werde. Und da muss ich mir natürlich auch Gedanken machen.
Klar, aber das war, was er euch mit auf den Weg geben wollte, dass ihr sozusagen euch das der Autorität angemessen gekleidet.
Genau, ah, okay. Also einmal so, ja, wenn du eine Autoritätsperson bist, dann solltest du dich dementsprechend angemessen kleiden, okay. Ja. Aber auch, wenn du als Autoritätsperson wahrgenommen werden möchtest, dann solltest du darauf achten, wie du dich kleidest.
Okay, verstehe.
Also, wie gesagt, jeder wie er meint, aber man kann nicht leugnen, dass das auch eine Rolle spielt.
Also ich hatte das jetzt fast schon so verstanden, als ob er dir subtil sagen wollte, du sollst dich mal anders anziehen. So hat sich das
verstanden. Nee, und das richtete sich auch nicht an mich. Das war einfach eine Vorbereitung an alle Frauen im Studium. Alles klar.
Aber das haben
zu sagen, hey, nicht bekommen. Das ist ein männerdominierter, genau, er sagte uns, das ist eine männerdominierte Branche und ihr müsst euch bewusst werden, ihr werdet da auch auf Reibungen stoßen am Set und ihr müsst euch da gegen Männer auch durchsetzen und wenn das schon mal dazu beiträgt, dass ihr auf Augenhöhe mit denen kommunizieren könnt, dann macht euch darüber Gedanken. So.
Okay.
Es gibt ja auch für Produzenten gibt es auch so diverse Verbände. Also es gibt einen Bundesverband Produzenten und dann gibt es auch noch, genau, und den Young Producers
Association.
Also genau.
Der ist relativ neu. Ich finde die cool. Ich finde es sehr gut, dass es das gibt. Ich bin bisher nicht Mitglied, aber auch, weil ich mich momentan so ein bisschen vom Film entferne und mehr Werbung mache. Mhm. Aber ich finde das sehr wichtig und das gibt es nicht nur bei den Produzenten, das gibt es auch bei Kameramännern, Szenenbildnern, es gibt eigentlich überall so Vereinigungen. Und also was zum Beispiel, ich kriege momentan einiges mit, was so die Kameramänner untereinander kommunizieren, jetzt auch vor allem im Bereich Werbung, die legen durch solche Geschichten ihre Tagesgagen fest. Und das ist eine super Sache, weil die damit eben sich nicht gegenseitig die Preise drücken und irgendwie, ich mach's noch billiger als der andere, sondern die ziehen da an einem Strang und sagen, hey, du nimmst mich, weil ich besser bin, aber nicht, weil ich es irgendwie noch günstiger mache oder so. Und das ist was jetzt zum Beispiel bei Werbeproduktionsfirmen es meiner Meinung nach auch mehr geben sollte. Okay. Die sprechen sich da deutlich weniger ab.
Okay.
Können wir vielleicht kurz dabei bleiben, weil wir jetzt dein Werbedasein, nenne ich es mal, noch gar nicht so richtig angesprochen haben, weil es natürlich hier ne, auch immer so ein bisschen um den Film geht, wobei das ja da gar nicht...
Hört ja ein bisschen zusammen.
Genau, aber das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage. Also gibt es bei Werbung und Kurzfilm, sage ich jetzt mal, irgendwas, wo du sagst, ja, da sind schon die Unterschiede gravierend, oder sagst du, hey, es ist ein Filmset, das eine mache ich halt für eine Firma, das andere mache ich für ein Drehbuch, was halt jemand irgendwie so geschrieben hat, oder gibt es da dann doch noch ein paar größere Unterschiede irgendwie?
Also in der Regel sind Filme einfach deutlich aufwendiger, die brauchen viel mehr Monate in der Herstellung und ist einfach ein viel größeres Vorhaben. Werbung, natürlich gibt es auch da Unterschiede, gibt natürlich auch Werbespots, die total aufwendig produziert sind, aber ich glaube nicht, dass die genauso viel Zeit fressen wie die Produktion von einem Langfilm oder von einem mittellangen Film. Und also man ist natürlich länger beschäftigt, wenn man Film macht. Die Budgets sind natürlich auch unterschiedlich. Bei der Werbung entscheidet einfach der Kunde, wie das Budget ausschaut.
Geld halt zu 100% von dem, ne?
Da kommt das Geld 100% vom Kunden. Okay. Da gibt es auch nicht dann im Nachhinein zu sprechen wegen Rechten. Das ist ganz klar, dass das beim Kunden verbleibt. Das
läuft aber auch nicht auf Filmfestivals. Also.
Genau. Es gibt Preise, ja. Ich kann Werbespots auch, wenn der Kunde mitmacht, kann ich die auch für entsprechende Festivals oder für Preise einreichen.
Aber die sind dann für Werbesachen. Also die laufen jetzt nicht auf Cannes oder was.
Ja, gerade gibt es da, glaube ich, gerade ein Festival, also machen auch Werbung.
Ich glaube nämlich auch.
Ach so, das ist interessant, okay.
Aber da gibt es auf jeden Fall spezielle Festivals für.
Ja.
Okay, cool.
Und auch eigene, jede Menge Preise und diese Preise gehen aber meistens ja an die Agenturen und diese Agenturen, die sind ganz wichtig für die Agenturen, diese Preise. Weil dementsprechend.
Für Werbeagenturen meinst du?
Genau, für die Werbeagenturen.
Ja, das machen die sich halt groß auf die Webseite und dann können sie sich toll fühlen. Ja, klar.
Ist auf jeden Fall, denke ich, gleich wichtig oder wichtiger für eine Werbeagentur wie zum Kunden. Also,
ja, klar, dem ist das ja wurscht.
Der hat halt seine Werbung geschaltet.
Richtig, und will Kunden haben, genau. Ja.
Hast du von dieser Aktion Pro Quote Film gehört?
Habe ich.
Ja?
Ja.
Wie stehst du dazu?
Erstmal also vielleicht kurz erklären, was es ist, oder?
Erzähl mal.
Bei ihm geht es darum, dass mehr Frauen vor und hinter die Kamera gebracht werden sollen, um damit mehr Sichtweisen und Gedanken der Frauen quasi zu spiegeln, sichtbar zu machen. Und es gibt sehr viele Forderungen von denen, die toll sind. Und es gibt so einzelne, bei denen ich sage, okay, das würde ich jetzt vielleicht anders machen, das sehe ich nicht so richtig. Also konkret, ich finde, die in Ausgangspunkt oder den Wunsch, mehr Frauen im Film zu beschäftigen, um damit mehr auf Themen aufmerksam zu machen, die Frauen die nochmal beschäftigen, finde ich wichtig. Auch einfach aus Sicht des Produzenten oder der Produzentin, weil nun mal die Hälfte der Bevölkerung einfach weiblich ist. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Kinogänger ist weiblich. Ich weiß nicht, wie Frauen prozentual zu Männern ins Kino gehen, aber es ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Das heißt, ich muss Geschichten, du googelst die ganze Zeit währenddessen.
Ja, vielleicht kann ich ja was direkt beisteuern.
Mensch.
Ja?
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich muss natürlich mir Gedanken machen, wie erreiche ich diese weibliche Zielgruppe als Produzent. Das heißt, ich muss auch Geschichten für Frauen schreiben und umsetzen. Und die Aktion Pro Quote setzt sich beispielsweise dafür ein, dass die Gremien von Fördereinrichtungen, dass die hälftig oder möglichst hälftig besetzt sind mit Frauen und Männern. Und das macht für mich sehr viel Sinn tatsächlich, weil bei der Förderung fängt es natürlich an, da sollte für weibliche oder männliche Filmemacher die gleichen Ausgangssituationen geschaffen werden. So. Und natürlich weiß eine Frau im Gremium, wenn die dann da sitzt, weiß sie natürlich auch, was Frauen sehen wollen und kann dementsprechend auch Filme danach beurteilen und als unterstützenswert empfinden.
Aber gibt es wirklich was Frauen sehen wollen? Also es klingt für mich jetzt schon wieder ein bisschen wie so ein Vorurteil, so Julia Roberts Film oder sowas, aber ich meine...
Also es gibt natürlich, ohne um da jetzt Filme oder Frauen oder sonst wen in der Schublade stecken zu wollen, es gibt natürlich Filme, also wenn ich einen Film schreibe oder umsetze als Produzent, dann formuliere ich im Vorhinein eine sehr klare Zielgruppe, immer. Also ich eine Zielgruppe wie beispielsweise 15 bis 25 männlich, das wäre eine sehr konkrete Angabe über meine Zielgruppe, könnte auch noch konkreter sein, also noch konkreter wäre hier Sportfan, Musikliebhaber, hört gern Metal, also weißt du, das bedeutet eine Zielgruppe formulieren und da gibt es natürlich Filme, die einfach deutlich mehr die unterm Strich einfach mehr Frauen ins Kino gelockt haben. Das, also romantische Komödien zum Beispiel, da schauen einfach mehr Frauen als Männer an, das ist so. Und es hat nichts mit Schubladen zu denken zu tun.
Okay, ja, alles klar. Übrigens kurz nachgereicht, 2014 waren 52% der Kinobesucher weiblich und 48% männlich. Also ja,
schau an, also ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es waren sogar seit 2009 immer mehr Frauen. Also eigentlich müsste es andersrum sein.
Also ich hab vor ein paar Tagen auf die Seite von der Aktion Pro Quote geguckt und habe da ein paar Zahlen gefunden, die mich schockiert haben.
Ja.
Ich schreibe einmal, dass laut FFA, also über die haben wir vorhin schon kurz gesprochen, das sind die mit den Referenzpunkten, unter anderem die Filmförderanstalt, 75% der geförderten der Filme an Produzenten gehen, also der geförderten Filme vom Produzenten umgesetzt werden.
Das also heißt
männliche. Von männlichen
okay.
Und nur 25% eben von Frauen. Und nur 10% der Fördersummen gehen an weibliche Regisseure. Das ist,
das ist schon
wenig. Ja, das ist, sehr
das
wenig.
Ist krass, fand ich.
Ja.
Und da fängt es natürlich an. Ich möchte die gleichen Grundvoraussetzungen schaffen für Frauen und Männer, ihre Filme zu produzieren. Warum sollte ich Männer mit so einem deutlichen Unterschied?
Ich meine, diese ganze Aktion pro Quote fing ja an als Aktion pro Regiequote. Also so habe ich das mitbekommen. Es wurde erst, glaube ich, vor ein paar Monaten
ausgeweitet
auf alle Regen.
Auf alles Mögliche, ja. Also es gibt so ein paar, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Aktion pro Quote Schauspiel oder ähnliches. Das ist was zum Beispiel, die haben Forderungen, die würde ich jetzt nicht auf Anhieb unterschreiben. Die setzen sich dafür ein, dass 50% der Rollen von Frauen besetzt werden. Das ist was für mich jetzt einfach nicht so viel Sinn macht, weil das vom Drehbuch vorgegeben wird.
Hm.
Wenn ich ein Drehbuch inszenieren möchte mit einem älteren Mann, der dement ist, dann kann ich keine junge Frau besetzen. Das ist halt schon mal klar. Und aber ansonsten haben die auf jeden Fall gute Forderungen auf dem Schirm. Wie zum Beispiel die Gremien. Da gibt es aber auch noch mehr Forderungen. Also beispielsweise gleiche Gehälter. Das ist eigentlich was überhaupt nicht diskutiert werden sollte, natürlich.
Ja.
Was aber leider immer noch nicht der Fall ist. Und dann darauf auf ausgeglichene Teamkonstellationen soll geachtet werden. Das macht natürlich auch Sinn, dass Frauen und Männer ihre Sichtweisen in Produktion mit einbringen. Das bereichert den Film. Und dann geht es auch darum, dass gute Dreh- und Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Also zum Beispiel auch eine gute Kinderbetreuung. Das fand ich einen total interessanten Punkt. Es hören, ich glaube, es ist auch laut FFA-Studie, hören gleich viele Frauen wie Männer mit dem Regiestudium oder mit dem Filmstudium auf. Was sagt man?
Sie sind aufhören, fertig.
Ja. Mein Deutsch verlässt mich. Also gleich viele Männer und Frauen hören mit einem Filmstudium auf. Und trotzdem sind es deutlich mehr Männer, die dann die Filme inszenieren. Und
Das ist ja interessant. Das heißt, es gibt genauso viele Studienbesucher, aber am Ende machen
Aber am Ende machen überwiegend doch die Männer.
Ah, das ist ja spannend.
Und ich glaube schon, dass der Kinderwunsch auch eine Rolle mitspielt und Kinderbetreuung am Set. Und ich glaube, wenn ich eine gute Kinderbetreuung am Set anbiete, dass ich dann auch Frauen wieder ans Set holen kann, die sich davor irgendwie entscheiden mussten zwischen Beruf und Familie.
Kommen wir mal kurz zu dir wieder. Wenn du einen Film, also einen Kurzfilm machst, du stellst ja auch die Crew zusammen. Nach welchen Kriterien suchst du dir deine Leute aus?
Nicht nach dem Geschlecht, weil das gerade so in dem Zusammenhang stand. Überhaupt nicht. Ich suche mir Menschen aus, mit denen ich schon mal gearbeitet habe, bei denen ich weiß, dass sie einfach gut sind, dass sie bereit sind, dass sie zuverlässig sind. Ich suche viel nach Sympathie aus, tatsächlich. Also mir sind Soft Skills da sehr wichtig. Ich möchte einfach, vor allem bei Filmen, das zieht sich über so viele Monate hinweg, da möchte ich nicht mit Menschen eng zusammenarbeiten, die ich nicht leiden kann oder die mich nicht leiden können. Das ist dann einfach anstrengend und Drehtage an sich sind schon anstrengend genug. Und also es gibt bei jedem Set gibt's immer Menschen, mit denen man noch nicht gearbeitet hat. Und da achte ich dann viel auch auf Empfehlungen von Kollegen einfach. Und ich treffe auf Festivals und Empfängen auch immer wieder neue Leute und merke mir die dann. Und wenn es dann soweit ist, also ich denke mir in dem Moment schon, hey, wir haben irgendwie ganz coole Gesprächsstoffe, der macht einen anständigen oder sie macht einen guten Eindruck auf mich. Und wenn es dann soweit ist, dann kram ich auch die Visitenkarten nochmal raus und ruf an, so auf blöd.
Okay.
Und aber ja, ich finde eine ausgewogene Teamkonstellation, Mann und Frau, um dann nochmal zurückzukommen, finde ich auch sehr wichtig. Aber es gibt keinen Job, wo ich sage, ich möchte da jetzt bis auf die Besetzung gibt es keine Position, wo ich sage, ich möchte da jetzt einen Mann oder eine Frau haben an der Stelle.
Okay. Wenn du selber Privatfilme anschaust, denkst du dir dann auch, wenn du so diverse Sets, also die Szenen siehst, so irgendwie so im Geheimen, ja, mein Gott, das war wieder scheiße teuer oder
Wer soll das bezahlen?
Wie haben sie das denn schon wieder umgesetzt?
Das hängt, also früher war das nur so, als ich noch studiert habe, vor allem in den ganz frühen Jahren, da konnte ich Filme leider überhaupt nicht mehr als normaler Zuschauer schauen. Und mittlerweile hängt das von dem Rahmen ab, in dem ich einen Film schaue. Also wenn ich auf ein Festival gehe, dann um da Kontakte zu knüpfen und irgendwie die Filmemacher hinter den Filmen kennenzulernen. Und dann schaue ich Filme schon wie ein Filmemacher, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich am Abend auf der Couch liege und entspannen will dann und abschalten möchte, dann also dann gibt es auch Momente, wo ich mir denke, Mensch, ist das jetzt Greenscreen oder ist das echt? Aber das hat, denke ich, viele Menschen. Also.
Ja, wahrscheinlich. Wir haben jetzt immer so, also wir hatten irgendwie Schnitt zuletzt und wir hatten ja auch Kameramann und so. Naja, haben wir natürlich immer so gefragt, kannst du mal einen Film nennen, wo Kamera super ist oder Schnitt super ist oder irgendwie sowas. Jetzt erstmal die Frage, gibt es so etwas, wie, dass ich dich jetzt frage, nenn mal einen Film, der gut produziert ist? Gibt es, kann man das überhaupt so kategorisieren oder sagst du halt, naja, Filme sind meist
eigentlich nicht, weil man wissen muss, unter was für Bedingungen der Film gemacht wurde. Ja, also es gibt Filme, die dir überhaupt nicht interessant erscheinen, aber wenn du weißt, dass die überhaupt kein Budget hatten oder dass die während dem Dreh verhaftet wurden oder dass da jemand sich verletzt hat oder so, dann auf einmal rücken die in ein ganz anderes Licht und werden oft als tolle und starke Produktion wahrgenommen. So. Hm. Also schwierig, sich da irgendwie festzulegen.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum es keinen Oscar gibt für Produzenten?
Gibt es, glaube ich, schon. Also ich glaube, dass der
Film
beste
halt.
Film...
Ja,
den besten Film.
Es gibt aber ja trotzdem, also der Regisseur, Kameramann und trotzdem nochmal Film.
Ist das so? Ich weiß nicht. Ich bin da tatsächlich nicht so mit drin. Aber
nicht den Oscar.
Das haben wir auch in Wreck the Dog
Ja. Da geht es, glaube ich, auch darum, dass keiner weiß, was ein Produzent macht und der Produzent dementsprechend wenig Anerkennung bekommt.
Was ein Audio-Editor macht und trotzdem gibt es einen Oscar dafür. Also ich meine, das ist doch kein Argument, oder? Nee, aber also könnte es halt schon damit sein, dass man ja, da müsste man ja so viel wissen über die Arbeiten. Ich meine, wenn ich den Film gucke und sage, wow, das also, ist gut gefilmt, aber ich weiß halt nicht, was der Produzent gemacht hat zum Beispiel. So.
Das kann auf jeden Fall, es könnte einer der Gründe sein, aber auch muss nicht unbedingt der Grund sein. Es gibt in Deutschland beispielsweise gibt's auch ganz viele Preise, für die ich einreichen kann, wie zum Beispiel Studio Hamburg. Da gibt's auch einen Preis, das ist Nachwuchsförderung, da gibt's einen Preis für Nachwuchsproduzenten. Und die wollen ganz genau wissen, unter welchen Bedingungen der Film gemacht wurde. Ah, ja. Die lassen sich ein Schreiben von dir zuschicken, von ein paar Seiten, irgendwie 4, 5 Seiten oder mehr. Und dazu noch, ich bin mir nicht sicher, wie genau gewann, kannst auch eine Kalkulation mit einreichen und dann wird da genau nach beurteilt. Also das ist schon möglich, denke ich, dass man da auch
Das Ganze hört sich eigentlich sehr, nach vielen Rechnen und eigentlich sehr viel BWL an, dieser Job. Aber gibt es noch trotzdem irgendwelche Bereiche, wo ihr sagt, das ist künstlerisch? Oder gibt es da keine künstlerischen Eckenbereiche in deinem Job, als Produzent?
Guter Produzent, da hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz gesprochen, denke ich, muss ich in jedem Bereich der Produktion muss ich auch wissen, was da vor sich geht und was ein gutes Drehbuch ausmacht und was gute Schauspielführung ist. Und um die Leute wertzuschätzen, die das natürlich umsetzen und auch um zu wissen, wie man da hinkommt, wo man hin möchte. Und also ist auf jeden Fall, also ich achte selber darauf, dass meine Arbeit kreativ ist. Also wenn ich Werbung produziere, dann caste ich auch viel selber einfach. Das empfinde ich schon mal als kreative Arbeit. Mhm. Oder schreibe auch bei Werbung weniger, bei Drehbüchern schreibe ich auch viel mit, eben weil man weiß, wo ein Drehbuch hin muss, damit der Film gut wird. Und ich bin sehr viel im Schnitt, ich bin auch in der Komposition dabei. Das hängt einfach davon ab, ob man das möchte, denke ich. Also man kann seine Arbeit immer so kreativ gestalten, wie man will, denke ich, als Produzent.
Wie schauen deine nächsten Projekte aus? Was hast du als Ziel dir gesetzt?
Also ich habe keinen 5-Jahres-Plan oder so. ich habe mir als Ziel gesetzt, als nächstes einen Animationsfilm zu machen, weil das was ist, was ich noch nicht gemacht habe, was mich wahnsinnig interessiert, was man in Deutschland auch gut gefördert und ausgewertet bekommt. Und dann möchte ich tatsächlich Ende des Jahres nochmal studieren. Im Master in die Ecke Management und Marketing. Okay. Also nicht weg vom Film oder von den Medien, ganz im Gegenteil, einfach um da nochmal neue Sichtweisen zu kriegen und auch eventuell, um später, wenn es dann doch die Werbung sein soll, auch auf Unternehmensseite wechseln zu können, also auf Kundenseite.
Ja, hast du noch irgendwas?
Nö, also ich
können, glaube ich, letzte Frage, oder?
Ja,
das
ist letzte Frage.
Ich würde
Frage.
Super ja. gerne, wollen wir vielleicht nochmal das Thema MeToo ansprechen?
Ja, gerne.
Ich glaube, dass meine Antwort vorhin so, ich hatte das nicht auf MeToo verstanden, diese Frage von dir, deswegen habe ich da so waschig geantwortet. Also ich hatte deine Frage so verstanden, ob ich schon eine schlechte Erfahrung damit gemacht habe, dass ich nicht wahrgenommen wurde als Produzentin so.
Ja, war
weil das wird, glaube ich, der MeToo-Debatte um Längen noch nicht gerecht.
Ach so, nein, also das,
ja,
war,
natürlich.
Das war jetzt einfach nur erstmal so dieser Einstieg mit, da ging es mir jetzt auch wirklich nur ein bisschen darum, du bist einfach jung so, ich kenne das selber auch, du kommst irgendwo hin und dann bist so, ne?
Ja.
Und dann halt zweiter Punkt, weiblich so, und das war aber jetzt noch nicht von mir, also meine Frage wirklich noch nicht so auf MeToo, danach fand ich jetzt persönlich, haben wir das ja dann doch schon auch beleuchtet. Aber wenn du da sagst, du willst noch, du hast noch
was. Was hast du noch für einen Aspekt, den du noch mit einbringen möchtest?
Nee, weil wir vorhin nur über die Klamotten gesprochen hatten.
Ja?
Über die Frage nach, wie ziehe ich mich am Set an. Ich wollte nur generell sagen, dass ich überhaupt nicht überrascht war, als dieser ganze MeToo-Skandal da ins Rollen kam. Und dass ich mich mit Kolleginnen unterhalten habe und die schienen auch alle nicht überrascht. Und also einmal natürlich, weil es, denke ich, in jeder Branche, in jedem Beruf gibt es sexuelle Übergriffe oder einfach Menschen, die Männer, die nicht einfach schlecht flirten, sondern die ganz bewusst eine Grenze überschreiten. Und warum sollte das in der Filmbranche anders sein? Vor allem, weil es eben so von Männern dominiert wird auch.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Es wird ja eigentlich fast schon nicht nur gesagt, klar, dass es nicht anders ist, ist der eine Punkt, aber es wird ja eher so gesagt, so, da ist es sogar ganz speziell so. Also da ist es so the worst case irgendwie.
Ich finde, was ich so den Eindruck bekommen hatte in den letzten Monaten, dass in Hollywood da ganz viel Dreck aufgewühlt wird bei Produzenten und Regisseuren. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das zumindest in Deutschland, nicht nur Männer in Machtpositionen sind, die die Frauen da ausnutzen oder andere Männer ausnutzen, unterdrücken und schlecht behandeln, sondern dass das auch Beleuchter sein können, die sich da nicht nur im Ton vergreifen, sondern eventuell noch weitergehen.
Ja.
Ist das so eine, also weil man macht ja schon einen Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt mal soziale Schichten, ja, dass man sagt irgendwie so das klassische Bild, der Bauarbeiter, der pfeift der Frau auf der Straße hinterher. Wie gesagt, ich nehme das jetzt einfach mal so an, dieses Bild. Würdest du das irgendwo auf sowas zurückführen, dass du sagst, da, keine Ahnung, da gibt es Leute, die haben halt den Pfiff nur nicht gehört, dass wir jetzt irgendwie 2018 haben und man einfach nicht mehr Frauen auf den Arsch haut oder so? Oder, weil ich meine, irgendwo muss es doch kommen. Ich meine, ich laufe ja auch nicht durch die Gegend und mache das so.
Also es kann auf jeden Fall nicht von der Schicht abhängen, wenn das der Beleuchter macht, aber auch der Produzent. Das sind ja nochmal ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche und Autoritätspersonen. Also,
ja. Also aber
es muss an den Personen selbst liegen und am Verhalten und an der Tatsache, dass einfach eine männerdominierte Branche ist.
Ja. Aber ja,
sich da vielleicht auch gegenseitig drin unterstützen, ich weiß es aber nicht.
Sicherlich, also wenn das Problem da ist, dann ist es strukturell, ja, und dann, klar, ja. Aber wie du schon gesagt hast, es hat irgendwie keinen überrascht, aber alle wussten es, aber irgendwie, es wurde halt nicht drüber geredet. Und das ist jetzt eigentlich so das Wünschenswerte daran, dass man jetzt doch mal irgendwie diese Debatte losgetreten hat.
Ich wusste nicht, wie weit es geht mit Weinstein und so, und dass es bis nach Hollywood, aber mir war immer klar, dass da ganz viel unterschwellig auch einfach passiert. Und dass man sich da ganz viele blöde Sprüche anhören muss. Es müssen keine sexuellen Übergriffe sein, es reichen auch.
Das ist ja auch ein Übergriff, also verbal, aber das ist ja trotzdem schon daneben genug.
Ja. Meinst du, wie weit läuft das Ganze mit der MeToo-Debatte? Läuft es irgendwann mal im Sande oder bringt das, also hat das wirklich große Änderungen?
Also wenn man so eine Person wie Weinstein damit aus der Branche ziehen kann und dafür haftbar macht und verantwortlich, dann hat das auf jeden Fall schon mal was gebracht. Also ich denke, jede Frau, die sich von ihm angegriffen gefühlt hat, für die ist das schon mal ein großer Schritt gewesen. Und also auch wenn man am Ende nur einer Frau auf der Welt geholfen hat, dann ist es das irgendwie, oder einem Mann. Also ich meine, Kevin Spacey zum Beispiel hat sich an Jungen vergangen. Also
ja. Charlie
ist nicht
Sheen
nur etwas,
auch,
ja, ja, ist nicht nur etwas, was Frauen betrifft. Ja. Ich weiß nicht, wie weit das noch gehen wird. Ich habe auch so den Eindruck, dass es sehr ermüdend ist, das Thema. Und also jetzt auch im Rahmen der Berlinale gab es ja auch viele Pressestimmen, dass man jetzt mal wieder damit abschließen soll. Und also ich abschließen, damit kann man mit Sicherheit nicht. Also es wird immer ein Thema sein und es ist auch gut, dass sich die große Bevölkerung, auch die Laien jetzt wissen, was da vor sich geht und unter welchen Umständen auch Filme produziert werden.
Ich meine, das Wort der Besetzungscouch ist ja ein sehr geflügeltes Wort. Und da hat man immer so dieses Haha, was da heute auf der Besetzungscouch? Ja. Ja, zwinker, zwinker.
Das ist halt doch nicht, also
ja, der Witz ist dann doch leider erschreckend real gewesen. Ne?
Ja. Aber da gibt's, also da läuft, glaube ich, noch viel mehr falsch. Also ich glaube, das ist auch nur ein Thema, dass da Frauen oder Männer irgendwie blöd angegangen werden. Also da gibt's
sicherlich, ja.
Also mich beschäftigt auch tatsächlich viel die Situation mit den Arbeitszeiten, die an Drehtagen irgendwie, also wie viele Stunden an einem Drehtag gearbeitet wird und unter was für Bedingungen und
ja, zu welchem Gehalt.
Zu welchem Gehalt. Also das ist auch was, wo unbedingt mal aufgewühlt werden muss.
Ja, man halt
welche professionellen Firmen das vor allem immer noch so machen. Das ist nicht der Studentenfilm, der halt noch nicht weiß, wie es geht, sondern das sind auch professionelle Produktionsfirmen, die da ausbeuten.
10, 12 Stunden.
Das ist ein Witz, ja. Das ist ein Witz, wirklich. Also ich meine, ich rede da jetzt echt von 14 bis 16 Stunden und das ist noch normal. Das ist nicht in Ordnung, du weißt, wie der macht. Du weißt, normal ist.
So. Ja, natürlich, ja. Man hat echt so ein bisschen gefühlt, man führt so eine Sozialistendebatte aus den 70ern gerade. Also, ne, das ist irgendwie, das ist alles wirklich so rückständig auf solche Themen bezogen. Das ist irgendwie schockierend. Vor allem, weil es ein super altes Gewerbe ist. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, was weiß ich denn, ja, Industrialisierung und so, da lief Kino schon an. Das ist eigentlich älter als die Industrialisierung selbst. Aber trotzdem ist da viel mehr passiert. Wir haben irgendwie, Gewerkschaften, wir haben Rahmenverträge und
halt
so weiter.
Größer.
Ja, weil größer, das stimmt. Ja, wobei, so klein ist Film jetzt auch nicht mehr.
Also. In Deutschland zumindest.
Ja, aber in den USA ist ja auch nicht
besser. Ich glaube
nicht,
dass es in den USA anders läuft.
Auf gar keinen Fall. Das sieht halt immer so shiny, glamour-mäßig aus, weil die dann da bei den Oscars laufen, denen geht's gut. Ja, aber da gibt's ja so viele kleine unten, denen geht's nicht gut.
Ja.
Jetzt sind wir bei so einem
schweren Thema.
So einem blöden Thema, aber ich versuche mal trotzdem da jetzt wieder. Dann haben wir nämlich, also, oder möchtest du?
Ja, wir können es zusammen, also wir haben
können sie simultan
synchron sprechen. Wir haben ja immer eine letzte Frage, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Und die möchte ich jetzt mal in unserem Fall, möchte ich mal gerne ein bisschen erweitern.
Oha.
Frage.
Okay.
Und zwar, wenn du im Kino sitzt und der Film ist vorbei, die Credits laufen, bleibst du bis zum Schluss sitzen? Und machst du dir auch mal Notizen? Sagst du, oh mein Gott, dieser Kameramann, der war interessant, den soll ich mir mal merken.
Muss ich mal nach Hollywood.
Oder?
Ja, kann ja auch deutscher
Film sein. Bei Filmen aus Hollywood nicht.
Oder das deutscher Film.
Da ja, also wenn, jetzt aber vor allem, wenn das Filme von Kollegen sind, dann auf jeden Fall. Okay. Und also hier die ganzen Til Schweiger und so, die muss ich mir jetzt nicht aufschreiben.
Das kommt vermutlich nicht, ne?
So. Aber die Crew
nicht,
kann doch mal
interessant. Nicht, weil die schlecht sind, das wollte ich jetzt nicht sagen an der Stelle, sondern das macht halt nicht so viel Sinn. Aber ich bleib sitzen aus Respekt. Ja. Okay. Cool. Und ich wünsche mir auch, dass bei unseren Filmen die Leute sitzen bleiben.
Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke
das
euch.
War sehr aufschlussreich und ich hoffe auch für die Hörer und Hörerinnen war es aufschlussreich. Und genau. Wir hören uns das nächste Mal und von dir können wir auch, wir haben ja diverse Social Media Kanäle, updaten, wenn es was Neues gibt und dann können die Leute nochmal so ein bisschen mitkriegen, aha, da gibt's wieder was.
Genau.
Ja, alles klar.
Ciao. Ciao.
Bis dann.